it's thirsty, and I'm very thirsty. And that's why we're talking about AEW.
Muss das sein?
Ja, ich hatte so ein Twitter-War mit Tony Khan.
Okay.
Und nein, Quatsch. So, und also Tony Khan hat es geschafft, andere Leute besser overzubringen als seine eigenen drei Shows. Wunderbar, Tony. Way to go. Ja, der Oberhammer, Junge. Das ist wirklich, das ist schon Eric Bischoff-Style, ne? Oh, Cactus, Mick Foley, der als Cactus Jack bei uns wrestelt hat, hat der einen World Title gewonnen. Was, Mick Foley hat gewonnen? Umschalten. Ja, so dämlich kann man nicht sein, Leute. Klappe halten. So, wir besprechen heute die belanglosesten drei AEW-Shows seit absolut langem. Also noch belangloser als sonst. Das ist wirklich unglaublich schlimm. Und deswegen habe ich heute mit dabei den Weißke.
Ja, ich bin wieder dabei. Das ist großartig. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, Tony Khan war wahrscheinlich zu sehr mit Twitter beschäftigt und konnte deswegen keine anständige Show schreiben. Ich weiß nicht, was da los war. Ich freue mich drauf. Spaß.
Ja, und natürlich auch mit dabei unser Bodyguard, der Kato, der heute richtig Bock hat.
Ja, und heute gibt es nur die halbe AEW-Pose. Und ja, Ken, Tony Khan war zu sehr beschäftigt mit Twitter, deswegen hat auch der Sohn von Brody Lee, Friede seiner Asche natürlich, aber der Sohn von Brody Lee war unter anderem für die Dynamite-Match-Card verantwortlich. Und warum man vielleicht ein Kleinkind keine AEW-Show booken lassen sollte, wobei es im Grunde eh keinen Unterschied macht.
Wollte ich gerade sagen, weil dieses eine Kleinkind ist mit Twitter beschäftigt und deswegen hat das andere Kleinkind die Show geschrieben. Also
ja, ja, nur Brody Lee Jr. ist kein Kleinkind mehr, der ist über 10.
Ja, okay. Oh, dann haben wir nur noch ein Kleinkind, das auf Twitter rumeiert.
So haben wir vielleicht der Hoffnung, dass er in ein paar Jahren, okay, sagen wir in 2 Jahren, also sagen wir in einem Jahr besser bookt als Tony Khan. Denn das, was ich jetzt hier gesehen habe, war mit die größte Scheiße, die ich seit langem gesehen habe.
Was? So, also wir gehen rüber zu AEW Rampage Nummer 126 im Prudential Center in Newark, New Jersey. Und da hatten wir natürlich die Tapings vom 3.1. noch. Die Show wurde allerdings erst am 5. Januar ausgestrahlt. Und da geht's gleich los mit dem ersten Blödsinn. Nämlich, wir haben ein Trios-Match. Die Hardy Boys und Mox Briscoe treten an gegen Kip Sabian, The Butcher and The Blade.
Gegen wen denn?
Ja. Ich habe sie nicht mit reingenommen. AEW-Pose.
Jawohl, so ist das perfekt. Und ich glaube, irgendjemand von uns, ich glaube, es war ich, hat gesagt, hey, vielleicht, weil man ja The Butcher and The Blade bei Worlds End vielleicht ein bisschen stärker dargestellt hat, vielleicht haben die jetzt mal wirklich eine Chance und können was reißen. Ich habe meine Gutmütigkeit.
Also, du kleiner Vollidiot. Oh ja. Gott, ist das süß. Oh,
er schießt mich.
Du glaubst
mich,
das selber
echt
nicht. Ah. Ging es bei diesem Match wenigstens um einen Title-Shot auf dem Trios-Title bestimmt nicht?
Nein,
ja,
natürlich
war mir
nicht.
Klar. Nee, ich dachte, ich frage nochmal nach, weil ich habe die Rotshow nicht gesehen, deswegen.
Nee, die Hardys haben, glaube ich, später noch irgendwie was dazu gesagt, dass sie ja bald mal die Tag-Team-Division aufmischen wollen oder so. Ungefähr so wie Butcher and the Blade letztes Jahr.
Ja, da wissen wir ja, wie das ausgehen wird.
So, und ja, Kip Sabian, keine Ahnung, es gab dann hier Redneck Kung Fu, bla, Butcher and the Blade, ja, reißen wieder nix. Blade wird teilweise nicht mal von der Kamera eingefangen, du weißt also oftmals gar nicht, dass er überhaupt im Ring ist. Der Neckbreaker hier war einigermaßen schön, das stimmt. Es gab dann den Double Shotgun Dropkick von Kip Sabian, aber das ging natürlich gegen die eigenen Leute. Und dann gab es am Schluss den Froggy Bow 1-2-3 und natürlich haben Matt, Jeff und Mark Briscoe gewonnen, was jeder von vornherein wusste. Und ich bin auch ganz ehrlich, Matt Hardy bewegt sich mittlerweile so stockensteif im ist, wie hat Carsten Schäfer gesagt, er ist ein bisschen hüftsteif. Ja, ja. Und das
geht
ist
das wieder los.
Ja, Wunderbar, wenn ich es mal anbringen kann, mache ich das natürlich auch. Und genau so läuft er durch den Ring. Es ist einfach echt schlimm zuzugucken. Jetzt hat er ja gerade, er hatte ja auch gerade einen Twitter-War mit Leuten und hat dann irgendwie gesagt, ja, Jeff, er arbeitet an seiner Sobriety. Ja, weil er ist ja jetzt seit 1,5 Monaten clean.
Ja, das wievielte Mal arbeitet er jetzt an seiner Sobriety? Jetzt nicht so sehr disrespectful, aber trotzdem.
Ja.
Das ist ein alter Hut, tut mir leid. Und da bringt sich's auch nichts, dass Tony Schiavone als Kommentator sagt, ja, die haben nichts von ihrem alten Glanz eingebüßt.
Ja, Tony,
der andere, ja?
Aber Tanita Tikaram hat halt in den 80ern schon den Song darüber, über Jeff Hardy gesprochen. More than twist in my sobriety. Ne? So. Also, ja, gut, also das war der Opener und das war natürlich total toll oder auch nicht. Und dann kommen Jericho und Guevara, the Sex Gods, zu René Paquette. Und Jericho wirkt irgendwie komplett neben der Spur, vielleicht wegen seiner Twitter-Anschuldigung von Kylie Ray. Ja, weil die ehemalige Mitarbeiterin von AEW, die ja kurzzeitig, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als sie da aufgetaucht ist. Und sie hat ihm jetzt ja Vorwürfe gemacht, dass er sie wohl sexuell bedrängt haben solle. Es gab ja schon andere Vorwürfe, die wohl abgeschmettert wurden und wo auch eine Frau, ihr habt es in den News vom Jens gehört am Sonntag, wo eine Frau zugegeben hat, dass sie da einfach nur offensichtlich pissig war und ihm dann irgendwie an Karren pissen wollte. Das macht ja niemand.
Das machen Frauen? Nein.
Nein. Frauen das sagen hat immer die Wahrheit.
Nein, ja. Was haben die denn davon?
Genau. So.
Genau. Und ohne das jetzt klein zu reden, ja, es gab ja genügend Vorfälle und es sind dafür ja auch Leute entlassen worden. Wie hieß der Pfeifenwix, den sie noch entlassen hatten von AEW, diesen Möchtegern-Hardcore-Wrestler aus England?
Jimmy Havoc?
Ja, genau. Dieser Spinner da. Und der ist ja jetzt mittlerweile UPS-Lieferant und so. Und das ist auch in Ordnung, ja. Die Leute sollten natürlich offiziell darüber reden und auch irgendwie was machen, aber... Alter Leute, bevor ihr irgendwie auf Social Media geht mit sowas, denkt mal nach, was ihr damit macht. Und wenn das irgendwann auf euch zurückkommt, was das dann mit euch macht, ja, das ist halt dämlich. So, wenn ihr ein Problem habt, geht zur verdammten Polizei, dafür ist sie da. So. Und Jericho irgendwie neben der Spur und keine Ahnung und was weiß ich nicht was. Ja, und dann sagt er irgendwie, sagt dann Sammy Guevara, bei Dynamite werde ich gegen Ricky Starks antreten. Da habe ich halt auch gedacht, ja, okay.
Warum? Wieso? Weshalb? Ja. Warum?
Ja, weil die beiden jetzt wahrscheinlich auf die Tag-Titel gehen wollen, weil es ja immer noch in den Sternen steht, ob die Golden Jets jemals wiederkommen können. Denn Kenny Omega hatte ja darüber gepostet, dass er eventuell sogar seine Karriere beenden muss.
Jo. Gab es...
Das hätten sie von vornherein machen sollen, den Scheiß, beim Pay-Per-View schon. Anstatt da nochmal Sting und Darby Allin mit reinzukloppen.
Das hätte ja Sinn gemacht. Hör mir doch auf.
Oh ja, stimmt, hast ja recht.
Hör mir doch bitte auf.
Dann geht's weiter mit dem nächsten Scheiß irgendwie, ja, dann sind die Anna Jay und die ehemalige JAS da und ja, die labern dann auch irgendwie nur dumm rum und es passiert irgendwie nichts und dann kommt hier plötzlich Harley Cameron an und sagt, ja, ich bin jetzt der neue Teil der Outcasts und Anna Jay so, ja, cool.
Dann bin ich ja raus.
Und dann sagt sie, ja, ich kann euch auch ein bisschen helfen. Und dann flüstert sie Cool Hand Aang ins Ohr und dann sagt er zu ihr, das würdest du tun?
Ja, da bin ich nämlich richtig gut
drin. Da haben wir gleich wieder das nächste Twitter-Gespräch. Es ist schon so gut, ne? Du hast gerade diese Sachen irgendwie tatsächlich im Real Life mit Kylie und Jericho und dann bringst du sowas, wo so Anzüglichkeiten, eine Frau mit super tiefem Ausschnitt flüstert dann dem Kerl und dann sagt er, wow, das würdest du tun, nur damit man wieder so einen Sexual Arousal Moment hat, obwohl man gerade im Real Life einen am Gehen hat.
Ist doch geil, oder?
Ja, man hat die Story halt schon geschrieben, bevor dieses Real Life gekommen ist. Und weil das ja halt eben Vorhinein alles aufgenommen wird, ein Jahr vorher, kann man das natürlich im Nachhinein nicht mehr ändern. Ich habe keine Ahnung, was da los ist bei den
Also Zeiten. bitte, du glaubst doch eigentlich nicht in allen Ernst, dass hier eine Story geschrieben wurde. Da hat ein Affe auf eine Schreibmaschine gekackt und haben sie gedacht so, hey, der lieber gut,
ja. Alter, was so. Ich denke, was AEW angeht, die haben irgendwelche Dinger, die sie tatsächlich vorausplanen. Und wenn irgendwas passiert, dass das durchrollt, ist scheißegal, wird da was anderes reingesetzt und es wird genauso durchgezogen. Das haben wir bei etlichen Dingern gehabt. Bestes Beispiel war, wo sie CM Punk gefeuert haben. Wir haben das komplette Match, das er gegen Ricky Starks haben sollte, nur mit Daniel Bryan gehabt.
Ja, ja.
Das Bryan kein Daniel Schwein brauchte, aber es war halt schon geplant, fertig, also machen wir das. Und das ist das Ding von AEW. Sie planen ihre Scheiße und wenn irgendwas dazwischen kommt, scheißegal. Es passiert einfach. Wir machen das so. Wir sind nicht flexibel.
Es ist einfach
Hammer. Es sei denn, ich muss irgendwas twittern.
Es ist einfach hammer anstrengend. Und ich habe ja, wie gesagt, kein Problem damit. Ne? Ich meine, Vince McMahon hat das auch damals gemacht, hat sich auch über Social Media lustig gemacht und so. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Aber hier, Leute, so funktioniert es nicht. Und ich hoffe jetzt natürlich auch, dass sich der Fall mit Jericho und Kylie da irgendwie aufklärt und die beiden darüber sprechen oder sonst irgendwie was und sich aushöhnen. Ich meine, wer will das nicht? Ja, es gibt keinen Grund dafür, dass man dann da sitzt und sagt, ja, yeah, juhu, aber alter Schwede. So. Es ist so anstrengend. Dann kommt Stokely Holloway raus und sagt hier, wir so
anstrengend sind.
Ja. Und sagt hier, ja, Chris Statlander kommt und die tritt an mit Willow Nightingale. Aber Willow Nightingale erwähne ich nicht, weil ich halt auch Kleinkinderkacke mache. Anstatt das halt ernsthaft aufzuziehen und einfach zu sagen so, Alter, siehst du hier, Willow verballert für dich die Matches und deswegen will ich dich managen. So, du wirst von ihr runtergezogen. Nee, man macht das wie so Kleinkinderkram. Hier ist Chris Statlander! Hier ist Willow Nightingale.
Ja. Oh, und, ja. Und die treten an gegen das ultimativ gefährliche Tag Team von Kennedy, Hardcastle und Notorious Mimi.
Ja, gut, wer kennt sie nicht?
Ja, wer kennt sie bitte nicht?
Ich. Ja.
Was?
Kennedy Hardcastle ist übrigens die Tochter von Paul Hardcastle. Der hatte in den 80er Jahren einen Hit mit 19, wo es um den Vietnamkrieg ging.
Ach, von Hardcore.
Nein, das ist
Cormac.
Das war Spaß. So, also, dann kommen sie raus, Chris Statlander und Willow Nightingale, und weil sie ein Jobmatch haben, gibt es hier Body Slam und es gibt einen Santon und dann Suplex Willow Nightingale, beide gleichzeitig, und dann gibt es Double Clothesline, dann gibt es Spinebuster, 1, 2, 3 und das war's. So.
Ja, was für ein unglaublicher Sieg.
Ja, krass, oder? Hätte man nicht mit gerechnet nach 2,5 Minuten. Und ja, dann gibt es die Raising the Hand von Stokely, aber ja, sie hat keinen Bock. Chris hat keinen Bock. Und dann sagt Willow noch irgendwas und dann sagt Stokely, ja, nee, lass mich in Ruhe. Und dann gehen die halt und Chris Deadliner sagt, Alter, geh mal weg. Und Stokely sagte, ja. So, stark. Dann kommen die Hardy Boys. Und die stehen backstage mit Rini Paquette, die heute auch wieder auf dem Parkett steht. Und denen sagen sie, ja, wir werden jetzt zu Dynamite gehen, damit die Ratings angehoben werden. Das hat ja in der Vergangenheit gut geklappt. So, und dann werden sie unterbrochen von The Private Pile, you're uninvited. Und dann sagt Matt Hardy, ja, Gott sei Dank seid ihr wieder da und ihr seid jetzt alleine unterwegs und so. Und ja, jetzt sagt er irgendwie, aber du, Cassidy, hast uns ja fallen gelassen, jetzt wo Gwen wieder fit ist. Ist eigentlich jede Storyline bei AEW irgendein Schulhof-Bullshit? Wer schreibt das? Eine 15-Jährige oder was?
Nee, ein 10-Jähriger, haben wir doch gesagt.
Genau.
Ja.
So, und dann, gibt's von den Hardys T-Shirts.
Yay.
Er wirft ihm das T-Shirt über den Kopf und er bleibt einfach so stehen. Mit dem T-Shirt über dem Kopf.
Ja, weil das ist lustig.
Oder?
Ja, absolut. Siehst
du, wir zwei haben den Gag geschnallt.
Ja, ich fand ihn nicht witzig genug dafür. Ja,
bist halt zu alt.
Ja, ich mag das.
Wir halt sind doch die junge, hippe Crowd.
Ja, genau. Die Kessen Kids.
Ja.
Ja.
Da voll bin ich. Dufte ist das, was ihr seht.
Knorke.
Bei Köfte. unwitzigen Scheißwitzen bin ich gerne Pseudo-Boomer. So, dann kommt Anna Jay raus und sie tritt an gegen Hikaru Shida. Also falls ihr euch gefragt habt, wo Hikaru ist, hier ist sie. Und ja, das
hab ich nicht gefragt.
Nö, ne? Habe ich mir gedacht.
Nicht ja, wirklich.
Es gab ein Backflip-Lex.
Es gab wieder eine Whole Bakery zu sehen bei Anna Jay.
Ja, das ist richtig, aber ja, Match taugt halt auch wieder nicht wirklich für die Wurst was. Hier, ich möchte das hier mal darstellen. Shida stellt den Stuhl auf und Anna Jay geht zur Seite und Shida springt dann los. Es ist ein Timing-Desaster einfach. Tut mir leid.
Schön, ne?
Ja, dann stretcht Anna Jay sie mal ein bisschen, weil sie irgendwie dachte, dass ihr der Rücken wehtut und dann choked sie in der Ringecke und dann gibt es tatsächlich mal einen Full Nelson, ob man es glaubt oder nicht, ja. Manche Sachen sterben nicht aus. Dann packt Shida sie, es gibt einen ganz merkwürdigen Reverse-Kick also diesen Spin-Kick, den ja einige da am Seil machen von Anna Jay, der trifft auch nicht richtig. Der hier sah wiederum gut aus, der Gory Special. Dann sollte es den Sleeper geben von Anna Jay, hat aber nicht geklappt. Es gibt das Knee, es gibt den Meteora, den Katana, 1-2-3 und natürlich hat Hikaru Shida gewonnen nach 7 Minuten 56 Sekunden und das war's.
Das ist ein Ding.
Yay. So. Da wird also Hikaru Shida bald wieder Julia Hart gehen oder auf Toni Storm.
Ja, und weil ihr den Witz der Hardys ja so gut fandet, kommt jetzt ein Witz in der gleichen Kategorie von eurem absoluten Lieblingsstable, das Texas Chainsaw Bullshit Stable.
Der Nollinger!
Ja,
geil!
Ja, und Jeff Jarrett ist auch dabei.
Liebe Fans!
Ja. Und Jay Liesel sagt dann irgendwie, ja, hier, ne, was ist da los, so, ne, und dann, wir müssen jetzt uns mal wieder aufbauen und bla, und dann sagt Double J, Alter, du bist doch hier der Verlierer. Ich hab in dem vergangenen Jahr meine Matches gewonnen. Und ja, er geht dann sogar indirekt auf diesen scheiß Texas-Title ein, diesen Texas Chainsaw Massacre-Title. Ich hab dann Match ja gewonnen und ich hab auch einen Street Fight gewonnen und überhaupt. Und dann sagt Jay Liesel, ja, hier, ne, bla. Und dann sagte Liesel, Alter, ohne meine Hilfe hättest du gar nichts eingefahren, du alter Nollinger. Und dann sagt er, du sprichst hier mit einem 12-fachen World Champ. Und dann sagt er, ja, in deiner eigenen Drecksliga. Ach nee, das hat er ja nicht gesagt. Die jetzt ein Garagensale ist, Mann.
So ein Ding ist das.
Fieser.
Aber hey, vielleicht geht jetzt Jay Liesel auf Solo-Pfaden. Wäre doch schön.
So, nein, ich fange gerade an, diese Gruppierung richtig geil zu finden.
So. Und Jay Liesel und
ja, ich hab mir gedacht, wenn du sie nicht besiegen kannst, geh mit ihnen.
Okay. So, also Jay Liesel und Jeff Jarrett scheinen hier dann hart aufeinander zu prallen. Und dann soll es wahrscheinlich demnächst mal ein Match geben. Und Karen sagt dann noch mit ihrer Assi-Toasterbräune: Ah nee, jetzt hör doch mal auf.
Voll dumm ist das.
Ja. Und kommen wir zum Main Event of the Evening. Es ging um den Ring of Honor Pure Championship. Und wir sehen die Pure Rules, das übliche. Commander tritt an gegen Wheeler Yuta. Und Wheeler Yuta ist natürlich der amtierende Pure Champion von Ring of Honor. Und das Match ist okay. Es ist nichts Besonderes. Es ist in Ordnung. Es ist viel am Boden, inklusive Haltegriffen, wie ihr unten sehen könnt. Die Leute verbrauchen, also die drei Striche, die man unten sieht, sind ja immer die Möglichkeiten, wo man nochmal ins Seil greifen kann, damit der Haltegriff gelöst wird. Wenn man alle drei Seilgriffe aufgebraucht hat, dann kann man keinen Haltegriff mehr im Seil lösen. Wie ihr hier sehen könnt, wer spielt da die ganze Zeit an seinem Mikrofon rum? Das knackt immer. Wheeler Yuta und Commander haben sich dann gegenseitig einige Haltegriffe gezeigt und Commander war sogar ganz okay, wenn er gar nicht so viel Flip-Flop zeigt. Das war in Ordnung. Es gab dann, wie gesagt, den Gory Special. Commander hatte indes schon zweimal ins Seil gegriffen, dann kam er mal kurz zurück mit seinen High-Flying-Aktionen. Das Publikum, oder beziehungsweise Publikum, Blödsinn, die ja, die Judges, genau, die Richter, die saßen dann da und haben sich das Ganze angeguckt. Kann mal irgendjemand von euch sein Mikro checken, weil irgendjemand von euch knackt tierisch laut die ganze Zeit. Könnt ihr einmal ein- und ausstöpseln, bitte?
Das wäre vermutlich ich, glaube ich, rein.
Ja, alles klar.
Ganz hinten hier.
Nee, du bist das nicht, Ken. Ich glaube, es ist Mattes. Es hat gerade bei Mattes geknackt. So, dann gab es einen Slam von Wheeler Yuta. Dann gab es noch einen Haltegriff. Da hat der Commander seinen letzten verballert. Es gab dann die Elbows. Und dann irgendwann gab es wieder den Arm Wrench oder wie auch immer. Nee, kein Arm Wrench. Es ist der Kimura. Dann will Commander ins Seil greifen. Er kann aber nicht mehr ins Seil greifen, beziehungsweise er greift ins Seil, aber es gibt kein Ableuten mehr. Und in dem Moment muss er dann aufgeben, weil er aus diesem Haltegriff nicht mehr rauskommt. Und Wheeler Yuta hat seinen Titel verteidigt.
Ja, toll. Ja, aber ich fand es wirklich mal angenehm, Commander nicht mit dem Flippity-Flappity-Shit zu sehen, sondern auch mal, dass er auch mal zeigen kann, hey, er kann auch anders. Das war erfrischend.
Ja.
Aber hat halt auch nicht. Ja,
wir haben schon wieder einen scheiß Ring of Honor-Titel, der bei AEW verteidigt wird.
Damit habe ich mich abgefunden. Damit habe ich mich jetzt längst abgefunden, dass das einfach bei Rampage vor allem gang und gäbe ist. Das habe ich akzeptiert.
Ja. Gut, wir gehen rüber zu Collision. Die nächste absolut belanglose Show. Es geht los mit Ric Flair und der kommt raus. Achso, ja, Entschuldigung, wir wollten natürlich, ich muss natürlich noch ansagen, wo wir überhaupt sind. Es ist natürlich AEW Collision Nummer 29 aus Charlotte, North Carolina. Woo! Flick Ric Flair Country im Bojangles Coliseum vor 3600 Zuschauern.
Ja. So. Mensch, wäre die Hardys mal da hingegangen.
Ja.
Um Leute zu ziehen.
So, und es geht los mit dem absoluten Blödsinn. Sting und Darby Allin treten an gegen die Workhorsemen. Und tut mir leid, Anthony Henry und JD Drake sind Jobber to the Stars. Das sind Edeljobber. Und genauso werden sie auch behandelt. Es gibt binnen kürzester Zeit den Stinger Splash und dann den Scorpion Death Drop gegen JD Drake. Und das ist es 1-2-3 und das Match ging 2 Minuten 51. Das ist ein Match, das du normalerweise, wenn es nicht Sting wäre, bei Dark vermuten würdest. Womit ich grundlegend kein Problem hätte, nur um das jetzt mal kurz klarzustellen. Es ist ja kein Problem, wenn man einfach mal irgendwelche random Matches aneinander reiht. Ne? Sowas macht man in der Regel dann, wenn man A, jemanden neuen aufbauen will, oder B, jemanden mal wieder ein bisschen stärker darstellen will, weil er zum Beispiel beim letzten Pay-Per-View oder so ein großes Match verloren hat. Dann kriegt er halt mal einen anderen Superstar, der nicht ganz auf seinem Level ist, vorgesetzt und den macht er dann halt mal in 5-6 Minuten kalt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Oder man macht es einfach nur mal, um mal irgendwann irgendjemanden nochmal wieder in der Show zu präsentieren, um den wieder reinzubringen oder sonst irgendwie was. Nichts davon trifft auf die meisten Leute bei dieser Show hier leider zu.
So ist das. Deswegen, und wir können ja im Grunde generell über Sting und Darby und die ganze Thema mit dem Last Match, da können wir dann bei Dynamite zum Schluss darauf eingehen, hätte ich gesagt. Da können wir
einfach nur um die Abschiedstour von Sting.
Ja.
Deswegen musste auf Teufel komm raus überall reingeschmissen werden, weil Tony Khan selber merkt von wegen, ach du Scheiße, wenn Sting nicht mehr da ist, dann habe ich ja nur noch
Darby.
Ja. Gar nichts.
Ja.
Ich brauche mehr alte Säcke.
Genau.
Ja, er findet noch genug alte Säcke.
Ja, einen haben wir, glaube ich, am Ring gehabt. Ric Flair.
So ist es. Kommen wir zu einem
Vertrag hat er
so 6 Jahre?
Keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Kommen wir zu einem Match über den Titel.
Ganz kurz, Fitz schreibt noch, dieses No-Selling machen die sehr regelmäßig mit dem Sting. Weniger wäre da mehr, finde ich. Ja, stimmt, absolut. Aber das wird nicht mehr passieren. Sting wird jetzt alles gewinnen bis zu seiner Abschlusstour und das wird es dann sein, oder bis zu seinem Abschlussmatch. Jetzt kommen wir zum Continental Crown Championship. Trent Beretta hatte ja gewonnen, wie wir ja wissen.
Ja, und da trifft er eben auf den für ersten Continental Champion. Ich muss jetzt, um einmal was Positives über diesen Gürtel zu sagen, denn das ist das Einzige. Er sieht nicht schlecht aus. Fertig. AEW braucht keinen weiteren Titel. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Und das Match, hey, das Match ist okay. Es ist okay, es wird stiff geworkt. Zum Schluss wird wieder genoselt zwischendurch, was ich scheiße finde. Das Ende war beschissen. Und ich frage mich, für was braucht man diesen Titel? Dass Trent Brother geblutet hat, war, glaube ich, nicht geplant. Das sah auf jeden Fall nicht so danach aus.
Es gab irgendwie einen Chop auf seine Nase und da ist irgendwas kaputt gegangen. Man weiß es nicht hundertprozentig, ist mir aber ehrlich gesagt auch vollkommen egal. Das Match war für mich von vornherein klar. Jeder wusste, wer das Ding gewinnt. Es war vollkommen klar, dass ein Trent Barretta, der das gesamte Jahr über nichts gewonnen hat, alle großen Sachen verloren hat, so, wenn er jetzt hier mal die Chance bekommt, ne, Tony, Hook ist 28-1, so, dann gewinnt er die Nummer hier nicht. Also es ist halt immer so witzig, dass ein Tony Khan sich dann halt irgendwie über Jinder Mahal aufregt und das haben wir auch getan, ja. Wer es nicht glaubt, hört euch die Dienstagausgabe an. Wir waren alle enttäuscht von Jinder Mahal als Gegner für Seth Rollins, weil er nicht in der Position steht. Aber das hier ist doch genau das Gleiche.
Richtig.
Ja, aber er hat fair and square ein Fatal Four Way gewonnen.
Ja.
Ja, das war die Antwort von Tony Khan. Ganz ehrlich.
Gut
für ihn. Auf Twitter haben sie, ich glaube, was haben sie angebracht? Hier, Abaddon.
Ja.
Und da kam tatsächlich seine Antwort, ja, sie hat fair and square ein Fatal Four Way gewonnen und sich diese Position so erarbeitet.
Ja, ja. Ja, das ist ja immer irgendwie das Gleiche. Ja, dann gab es den Hurricane natürlich von Eddie, dann gab es den Snowplow 1, 2, 3 und das war's. Natürlich hat Eddie seinen Titel verteidigt nach 15 Minuten 13. Vollkommen irrelevant das Match, aber die Leute feiern halt Eddie Kingston und deswegen, ja.
Ich finde es absoluten Schwachsinn, diesen Titel normal verteidigen zu können, zu müssen, zu was weiß ich. Das war die Spitze von diesem scheiß ewig langen Tournament. Also soll das auch gefälligst so bleiben. Einmal im Jahr machen sie dieses scheiß Tournament und da hat man eine Chance, diese scheiß Titel wieder zu gewinnen und das war's.
Ja.
Dann haben wir weniger Titel auf der Card auf jeden Fall und das Ding kannst du mit dir rumschleppen. Was weiß ich, wie der King of the Ring.
Ganz, ganz ehrlich, aber ich kann auf so ein Continental Classic League-Match verzichten, wenn das wieder bedeutet, dass wir dann den gesamten oder den halben November und den gesamten Dezember durch immer gar keine Storylines haben und nur dieses scheiß Turnier führen über 5, 6, 7 Wochen. Das ist einfach zu lang und das ist einfach auch zu uninteressant dafür.
Wie gesagt, ich habe eben den Vergleich zum King of the Ring gemacht, dann sollen sie das so machen.
Ja, das wäre in Ordnung.
Da ein Tournament, das eine große Show ist und da am Ende gewinnt einer diesen Continental-Titel. Ich meine, der hat ja schon eine Krone drauf. Und den trägt er dann ein Jahr bis zum nächsten Tournament, wo ihn mit verteidigt. Ende.
Genau.
Was gut ist. Und dann sehen wir, es ist...
Ich habe eine Frage.
Ja, bitte.
Wieso hat Chris Deadlander ein nacktes Kätzchen auf ihrer Schulter?
Weil sie es kann. Okay. So, also Chris Deadlander ist jetzt die Lizard Queen auf einmal, weil Leute müssen ja irgendeinen Quatsch machen, damit es überhaupt irgendein Aufsehen gibt.
Ja, das also, war damals wie in der Schule, in der ersten, zweiten Klasse. Weißt du, wo du dein neues Spielzeug mitgenommen hast und es auf den Tisch gestellt hast, damit es jeder sehen kann.
Genau.
Und hier ist es genauso. Oder YouTuber, die ihre scheiß Haustiere in die Videos mit aufnehmen.
Genau, und Chris Deadlander hat hier eine Echse auf der Schulter, die sie wahrscheinlich von Imperial Toys aus den 70ern hat. So, und dann sagen sie, Skiavone will über Stokely reden, aber darauf gehen die beiden natürlich nicht ein, wo ich dann auch schon wieder gesagt habe, warum nicht? Ja gut, okay, dann lassen wir das halt, weil Storylines muss man ja nicht weiterführen. Wir wiederholen den Scheiß einfach dreimal, bis es dann jeder gepeilt hat. Vollkommen dämlich einfach. Naja,
es geht um Siege, nicht um Storylines.
Ja, weil 95% der Matches, die auf der Card stehen, sind sowieso vom Ende vorhersehbar. Nicht nur in AEW, sondern überall. Es ist doch viel interessanter, dass nur gerestelt wird.
Genau. Und dann sagen beide, ja, wir wollen dieses Jahr auch nochmal Titel gewinnen, weil wir haben ja letztes Jahr Titel gewonnen. Und dann kommt Hook. Hook sagt, ich bin 28-1 und deswegen komme ich jetzt für dich, Samoa Joe. I'm coming for you.
Ja. Sicher, dass er was gesagt hat, der sagt doch nie ein Wort. Das ist doch sein Stick. Seit 3 Jahren eiert er da rum und sagt kein Wort. Er ist einfach nur cool. Ja. Naja, er kommt eher rüber wie so ein 15-Jähriger, der versucht, cool zu sein.
Ja, das Emo-Kid.
Ja.
José Jack Mourinho schreibt, Hook war vor gefühlt 2,5 Jahren noch heiß. Er hat sich seitdem, der da ist, nicht entwickelt, außer dass er mal redet. Ja. Ich glaube, wir haben alle, als Hook in die Liga nach AEW gekommen ist, gesagt, so, hey, der hat einen coolen Stil und der kann was. Dann bekam er ein komisches Tattoo auf die Brust und dann war Feierabend.
Genau. Und Jinder Mahal schreibt auf Twitter, who the fuck is Hook?
Ja.
Und daraufhin hat Taz geantwortet, Hook, groß geschrieben.
Da Was? Ist sie gegeben.
Geil, oder?
So, da jetzt, ist sie richtig gegeben.
Jetzt kommt die nächste Undercard raus, Commander mal wieder und der Bounty Hunter Brian Keyes, der mittlerweile in jeder scheiß Show auftaucht.
Und he doesn't win the shit.
Ja, natürlich nicht, weil er ist ja irgendwie in zwei Independent-Ligen. Die eine gibt es erst seit einem Jahr. Ist er irgendwie Champion?
Nee, AEW gibt es doch schon länger.
Ja, aber er ist ja kein Champion bei AEW.
Ach so, nee, du hast aber gesagt, er ist in zwei Independent-Ligern. Also in AEW und?
Ja, fest unter Vertrag. Oder beziehungsweise regelmäßig da unter Vertrag. Aber bei AEW, oder regelmäßig eingesetzt, bei AEW ist er offiziell als Freelancer geführt.
Aber wir trotzdem regelmäßig eingesetzt.
Stark, gesagt, ne?
Was weiß ich
denn? Ja, und die beiden treffen jetzt auf das Undisputed
Kingdom. Oh Gott, ja, die mit der Scheißmucke.
Ja. Und es ist ein Proving Ground Match. Wenn sie gewinnen, also Commander und Brian, dann kriegen sie ein Title Match gegen das Undisputed Kingdom. Ist das nicht stark?
Hä? Ja. Ah ja. Ach, und deswegen, weil ja Commander und Brian Keith ja auch so hoch in der generell eigentlich Mitkader oder
Upper
Mitkader sind.
Ja.
Und weil es eben Proving Ground Match ist, braucht das Undisputed Kingdom, was jetzt als die Heel-Fraktion schlechthin beim Pay-Per-View angekündigt wurde, 8,5 Minuten!
Ja, weil Commander und Brian Keyes sind halt so ein hart eingespieltes Tech-Team. Das wusstest du vielleicht nicht.
Ah, okay, waren sie wahrscheinlich bei Backyard Klumpatschhaufen Wrestling 10 Jahre lang Tag Team Champions.
Ja, genau. Weißt du, Gordon hat doch eben gesagt, dass das ja aus einer anderen Indie-Liga kommen. Und da sind sie wahrscheinlich.
Ich schaue zu wenig Wrestling anscheinend, dass ich hier die Feen sehen kann, wie das alles miteinander verstrickt ist. Long-Term Storytelling, ich vergaß.
Ja.
Merkt man erstmal, was du für ein Anfänger bist, was
Wrestling angeht. Ja, absolut. Ne? Absolut grün hinter den Ohren.
Du, anstatt jede Indie-Show zu kennen, die gerade läuft, nee, hast du keine Ahnung davon.
Eben. So, und wenn du PCW und DPW nicht kennst,
PCW oder hatte ich auch mal. Das ist mir richtig auf den Magen geschlagen.
PCW ist
nämlich. Schlug ich nie wieder.
PCW ist nämlich Political Correctness Wrestling. Und DP Wrestling steht für, naja, du weißt wofür. So. Und dann.
Was jetzt? Deep Throat oder Double Penetration?
Kurze Story dazu.
It's Storytime!
Storytime mit dem Savior!
Storytime with your Savior, baby. Ken und ich sitzen in der WG damals, ja, muss so 2005, 6 gewesen sein. Und zwei relativ, also ich war zu dem Zeitpunkt 26 und die Mädels waren halt noch jünger, also saßen ein paar Mädels bei uns mit dabei und die Mädels waren noch ein bisschen jünger als wir. Und dann so 22, 21 irgendwie sowas. Und dann sagte irgendeiner, ich glaube Jörgel war es, der sagte dann irgendwie, ja, das ist ja dann ganz schön schlimm, sowas wie DP. Und dann sagt sie, der so, weißt du, was DP heißt? Und sie guckt ihn an, ja, Double Penetration. Und er, oh. Okay. Und sie so, ja, gut, oder? Das war die gleiche Frau, die dann später den Satz geprägt hat, ein Pirat muss auch mal ins Rote Meer stechen. Und ich so, nein.
Nein.
Und, ja, absolut nicht. Absolut. Nein, gar nicht. So. Ja, und dann gab es einen Haltegriff gegen Brian und dann irgendwie DDT von Commander. Und ja, wie gesagt, das United Kingdom braucht einfach viel zu lange für die beiden in dem Moment. Aber die sind natürlich auch, es sind ja alle Superstars bei uns. Und deswegen, ja, 8,5 Minuten, dann gibt es irgendwann diesen Zigzag-Powerbomb und das ist es, 1, 2, 3 und die haben gewonnen. Unglaublich, oder?
Ja, was für ein unglaublich tolles Match. Ich scheiße mir vor Freude fast in die Hosen.
So.
Lass uns.
Dann stehen Jay White und die Guns backstage und haben ein Interview mit René Paquette, aber werden dann von der Acclaimed angesprochen. Und dann sagt Jay White, Alter, das geht euch hier jetzt nichts an, was soll denn der Quatsch? Und dann sagt irgendwie plötzlich, also sie wollen sich zuerst aufs Maul hauen und dann sagt aber hier irgendwie dann Max Caster, hey, wir haben ja, als wir mal zusammengearbeitet haben, ziemlich gut zusammengearbeitet. Denk doch mal drüber nach. Wenn wir uns zusammentun, dann können wir halt gegen das Undisputed Kingdom antreten, denn die sind halt voll die harte Bedrohung, weil die gerade 5 Jahre gegen Diesel und Commander gebraucht haben. Und dann sagt Jay White, wer? Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Und dann sagen sie, ja, okay, wir denken mal drüber nach. Und dann sagt Austin Gunn, der bei René Paquette stehen bleibt, das wäre schon die logische Konsequenz.
Ja.
Was?
Oh, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Können wir das bei Dynamite nochmal wiederholen?
Ja, können wir. Kein Problem, da kommt exakt dasselbe Segment nochmal. Aber jetzt kommt erstmal Honest Day, I see clearly. Ich hab echt Scheiße gebaut. Hätte ich bloß nie WWE verlassen. So, naja, also auf jeden Fall, Edge steht dann da und sagt irgendwie, ja, Christian Cage hat mich hier ausgetrickst beim Pay-Per-View und bla. Und dann sagt er, mir steht ein Rematch zu, aber Cage sagt, ich soll mich hinten anstellen. Okay, dann werde ich mir mein Rematch halt verdienen. Habt ihr das gehört?
Wir haben ja gehört, was du gesagt hast. Deswegen kriegst du die gefährliche Herausforderung schlechthin, dass du wieder im Titelgeschehen natürlich mit dabei bist. Adam Copeland, ich gebe dir Jungle Boy Junior.
Ja, ich komme raus mit der Open Challenge und dann kommt Griff Garrison und Maria Kanellis,
die nicht mehr beim Kingdom ist.
Die nicht mehr beim Kingdom
wegen
ist.
Wegen Gründen.
Weil das ja nicht zur Storyline passt oder so. Und Cole Carter, weil der, weiß ich auch nicht, plötzlich, das wird auch nicht erklärt. Glaub nicht, weil Maria hier auf diesem Bild mit dem Mikrofon steht, dass sie das erklärt, was da passiert. Nö. Sie gibt einfach Griff Garrison ein Mikrofon und dann sagt er, ja, du musst mich halt respektieren, so, weil ich bin halt ein harter Typ und Cole Carter trägt sein Hot Moms Professional Wrestlers Shirt.
Also, Alter.
Ja.
Also und, außer, dass Maria Kennedy das tief einblicken lässt, gab's hier gar nichts.
Okay. Griff Garrison sagt dann, ja, du musst mich respekten und dann sagt Edge, Junge, du bist gerade vom Tiefseelevel zum Mount Everest gekommen. Er meint damit, dass Griff Garrison under the sea ist, während Edge natürlich irgendwo oben mit Reinhold Messner und dem Yeti ist.
Ja, die verteilen sich nämlich gegenseitig Brainchops.
So. Und dann gibt's eine Ohrfeige. Ja, eine Ohrfeige von Griff Garrison. Und dann sagt Edge, also jetzt mag ich dich eigentlich noch mehr, aber jetzt muss ich die halt zusammentreten. Und tritt ihn dann auch zusammen und führt ihn natürlich vor. Und eigentlich müsste die Nummer jetzt so in 1-2 Minuten vorbei sein, weil Griff Garrison der härteste Undercarder ist und Edge ist ein Main-Eventer. Tut mir leid.
Und jetzt mal Frage an die Zuschauer, denn wir haben 20 Zuseher. Danke übrigens dafür. Ich weiß, ihr schaut nur zu, weil ihr uns leiden sehen wollt. Aber jetzt ratet einmal, wie lang Edge für Griff Garrison gebraucht hat. Ich warte jetzt einmal kurz ab. Ich will jetzt mindestens einen Tipp sehen. Denn ich bin mir wirklich sicher, unsere Zuschauer, erstens, sie sind die besten Zuschauer der Welt, aber ich bin mir sicher, 80-90% der Zuschauer schauen sich AEW nur noch über uns an.
Haben ja einige auch schon offiziell gesagt. Guck mal, Drew Valentine redet 10 Minuten.
Nee. Fitz sagt 7 Minuten, ja. Fitz, du bist relativ gut dabei. Es waren 6,5 fucking Minuten.
Ja, und Maria hat ihn ja festgehalten, aber das reicht natürlich nicht. Also muss Cole Carter auch nochmal eingreifen und zieht ihm die Beine weg. Und dann Griff Garrison plötzlich die Overhand. Ja, und dann gibt es ein High Crossbody und es gibt den Superplex und dann gibt es irgendwann den
Crossface
und in dem gibt dann Griff Garrison letzten Endes auf. Und dann kommt aber Cole Carter nochmal und will auf Edge runterspringen, nachdem sie ihn kurz attacked haben, aber er verfehlt natürlich und Edge spielt ihn dann auch noch weg. So, nur mal um das jetzt zu verstehen, wem hat das jetzt in irgendeiner Weise irgendwas gebracht? Maria Kanellis kommt mit einem neuen Team raus, mit Griff Garrison und Cole Carter. Dieses Team hat keinen Namen. Sie werden einfach nur dahingestellt. Maria Kanellis begründet nichts. Griff Garrison sagt dann, ja, ich bin hier, ich fordere dich heraus und zeig dir halt mal, wo es lang geht. Er kriegt aber eigentlich nur aufs Maul und schafft es überhaupt nur, sich zu beweisen, nachdem es zwei Eingriffe gibt. Dann wird er vorgeführt und dann kriegen sie nicht mal einen Beatdown, weil Cole Carter zu blöd ist, Edge zu attackieren. Das heißt, dass die beiden wieder komplett beerdigt durch den Main Eventer Edge. Und Edge hat davon gar nichts, weil er halt nur einen Undercarder besiegt hat. Wofür war das jetzt da?
Ja, um Edge wieder stark darzustellen.
Ja, genau. In another preliminary match for nothing. So. Und das ist jetzt das Ding. Ja, okay, Edge hat beim Pay-Per-View verloren, also darf er die Pfeife dann weghauen. Nee, wenn man Edge wieder stark dastehen lassen will, dann nimmt man irgendjemanden, der ein bisschen höher in der Card steht und den kann er dann besiegen.
Ja, und dann macht man es aber vielleicht so, dass jemand, der vielleicht in Verbindung mit Edge gestanden ist, negativ, rauskommt, über Edge herlästert, muss gar nicht in Kombination mit Christian Cage, sondern einfach nur schadenfroh sein, dass Edge verloren hat. Edge kommt raus, sagt gar nichts, verkloppt ihn. Der andere hält ein bisschen dagegen, weil es ja doch vielleicht ein Mid-Kader ist, gegen den er da gerade antretet. Dann spielt Edge weg und dann sagt Edge sowas wie, glaub ja nicht nur, weil ich einmal mir einen Fehltritt erlaubt habe, dass es jetzt mit mir vorbei ist.
Irgendwie sowas. Also wenn Edge wirklich ganz unten an the bottom of the food chain anfängt, dann braucht er bitte keine 6,5 Minuten für einen Griff Garrison.
Ja. Ja, oh Gott, es wird nicht besser. Nee,
es wird einfach nicht besser. So. Ric Flair steht das Ding! Sorry! Was? Wir haben ein Tag-Team-Match, meinte er. Ach so, alles klar, ja. Gegen wen denn überhaupt? Ja, gegen die Don Callis-Family. Ja, da sind ja einige drin. Wer gehört denn da dazu? Ja, Konosuke Takeshita und Powerhouse Hobbs. Ah, oh, und dann sagt er, ja, okay, wir haben ja schon 26 Siege, dann gibt's jetzt 27 Siege. Und dann sagt Sting, cool, wenn wir 28 haben, können wir wie hoch auf die Tag-Team-Titel gehen.
Ja.
So. It's Showtime, folks!
Oh Gott, ja.
So.
Ah, da kommt das nächste. Sky Bakery Blue gegen Kira Bakery Hogan.
Genau. The Battle of the Ashes, wie wir hier in diesem Bild wieder sehen.
Alter,
und Sky Blue. Und Sky Blue hat gesagt in einem Interview, wenn ich über die Straße gehe, erkennt mich keiner. Man erkennt mich nur, wenn ich keine Hose trage. Und ich so, ja, kann
geht sicherlich... mir genauso.
Kann sicherlich einige Fans so gehen. Es ist auch komisch, wenn du in der Öffentlichkeit keine Hose trägst, dann erkennen dich definitiv ein paar Leute, vor allen Dingen im Fernsehen. Ja, wenn du von der Polizei festgenommen wirst. So, und ganz ehrlich, Mädel, vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, ohne dir das jetzt böse zu meinen, aber vielleicht gucken einfach nicht genügend Leute AEW mal darüber nachgedacht und deswegen erkennt dich niemand.
Ja. Weil nein. Collision haben auch nur 402.000 Leute gesehen im Fernsehen. Das ist nicht so viel.
Wenn du die letzte Woche von AEW kombinierst, kommst du auf 1,6 Millionen Zuschauer. Und ich sage jetzt einfach mal, das sind tatsächlich alles unterschiedliche Zuschauer. In der Regel werden das immer mit dieselben sein. Also die 400.000, die Collision gucken, die gucken sehr wahrscheinlich auch Dynamite. So. Das heißt also in dem Moment so, aber sagen wir jetzt einfach mal, es wären alles unterschiedliche Leute. Dann kommst du auf 1,6 Millionen Zuschauer für alle drei Shows zusammen. Raw diese Woche hatte 1,4 Millionen.
Die erkennen mich auch nicht.
Mein Gott. So, und dann gab es irgendwie einen Tritt. Und dann macht sie doch absichtlich, Alter. Hör doch auf. So, ja, sie choked sie dann, Kira Hogan, für die, die es jetzt nur an der MP3 hören, sie choked dann Kira Hogan mit ihrem Boot, ja, und macht dabei natürlich einen halben Spagat und hält damit ihren Arsch in die Kamera. So.
Was natürlich schön anzuschauen ist. Wir regen uns jetzt nicht darüber auf.
Nein, das sieht ja super aus, so ist es ja nicht. Aber ganz ehrlich, wenn diese Mädels so ein Problem damit haben, dass man sie nur aufgrund ihres Arsches irgendwie erkennt, ja, dann zieht was anderes an. Chris Deadlander hat auch ganz normale Wrestling-Klamotten an. Ist ja auch in Ordnung. Ich beschwere mich nicht darüber, Sky Blues Arsch zu sehen. Aber mein Gott. So. Ja.
Meine Güte. Ja, Match war okay, ist aber auch irgendwie hat Wie hängt das mit irgendeiner Story zusammen? Warum,
gar nicht.
Warum hauen die sich auf die Schnauze?
Ja, gar nicht. Kira Hogan ist einfach nur wieder es ist halt auch wieder ein Preliminary Match, irgendein Standard Match, das reingeworfen wurde, wie alles in dieser Show, außer dem Main Event.
Ja. So. Irgendjemand muss einen Job für Sky Blue.
Ja aber für, dafür, dass es ein Jobmatch gewesen sein sollte, hat es wieder sehr lange gedauert, nämlich knapp 9 Minuten.
So ist es.
So, und man hat doch nicht genug Leute um so eine Show. Nee, Moment mal, das kann es nicht sein.
Moment mal. Ja.
So, und dann, nein, sie haut sich hier nicht auf den Arsch, sondern sie slappt sich auf den Oberschenkel, weil sie Kira Hogan einen Superkick verpasst.
Moment, was hat der Veteran Jack Vaughn darüber gesagt?
Ja, genau. Mark.
Ja.
So, und dann gab's den Cutter und dann gibt's daraus den Dragon Sleeper, das war okay. Und dann hat Kira Hogan natürlich aufgegeben. Und das war's. So. Ja. Dann sehen wir wieder.
Hat die erst aufgegeben. Ich habe schon lange aufgegeben.
Dann sehen wir wieder Serena Deeb, die sich aus Zwangsjacke befreit und sagt, ja, ich bin bald wieder da und mischt die Women's Division auf. Ken?
Ja. Genau.
So. Dann haben wir Claudio Castagnoli in einem Top-Match gegen diesen Mann hier, Andrew Everett. Und Andrew Everett ist irgendein Job-Guy bei Ring of Honor und er kriegt dann draußen erstmal ein paar aufs Maul und dann gibt es einen Giant Swing und anstatt, dass Cesaro ihn dann einfach sofort alle macht, muss der natürlich noch seinen Blödsinn reinbringen, kommt mit so einem abgefuckten Kick. Dann will er eine Shooting Star Press zeigen und ursprünglich soll wohl geplant gewesen sein, zumindest stellt sich Cesaro so hin, als wenn er ihm da den European Uppercut rein verpasst. Aber da hat Cesaro gemerkt, oh, der kommt ziemlich schnell runter, wenn ich ihm jetzt einen European Uppercut verpasse, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich ihm eventuell das Genick breche, also lasse ich das mal lieber und lasse ihn einfach nur nach vorne umfallen und zeigt stattdessen den Neutralizer. 1, 2, 3, I'm hungry, 3 Minuten 15. Grandios. Andrew Everett hatte nicht mal einen Einzug.
Ja.
Sind wir hier bei Dark oder was ist hier los?
Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, belanglosester Bullshit ever. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach gekommen ist. Ich glaube, danach kam noch eine Videobotschaft, glaube ich, von Adam Page. Der Castagnoli zu einem Match bei Dynamite rausgefordert hat dann.
Ja. Genau. Ja. So, dann sehen wir Ricky Starks und Big Bill und die sagt dann natürlich auch, ja, hier, ich treffe jetzt auf Sammy Guevara, aber die beiden werden natürlich überhaupt keine Möglichkeit bekommen, denn ich werde natürlich Sammy Guevara besiegen und dann sagt Big Bill bei Battle of the Belts, Ken freut sich schon richtig, weil Battle of the Belts 9 auf uns zukommt, werden wir die Titel verteidigen gegen Sammy Guevara und Chris Jericho. Wozu gibt es dann das Match zwischen Guevara und Ricky Starks?
Ich habe keine Ahnung. So. Aber hey, bevor wir jetzt zu was Guten kommen, es kam gerade frisch rein vom AEW Headquarter. Wir haben ein erstes Match für die nächstwöchige Collision. Und zwar, es geht um einen Trios-Titel. Und nein, es sind nicht die Acclaim-Titel, es sind die Ring of Honor Six-Man Tag Team Champion-Titel. Brian Cage und Gates of Agony gegen Lance Archer und The Righteous.
Ja, gut, dass wir keine Heels und Faces haben. Ne?
Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe sowas von keinen Bock mehr. Es kann doch nicht euer Ernst sein.
Jetzt kommt das House of Black rein. Wie ihr seht.
Ja. Gut, jetzt kommt was. Kommen wir zu was Gutem. Kommen wir wirklich zu was Gutem?
Es war tatsächlich in Ordnung. FTR trifft auf das House of Black. Die haben irgendwie sowas wie eine Storyline. Das war natürlich auch mehr Holter die Polter als alles andere. Dax Harwoods Tochter und Ehefrau sitzen im Ring und werden natürlich auch immer mal angemault. Und das Match ist tatsächlich gut. So. Gibt eine Situation, die scheiße war, aber der Rest war in Ordnung. Wurde ordentlich geführt, stiff geführt, so, man hat dann einen Back Suplex gesehen auf den hardest part of the ring, dann gab es irgendwann die Isolation von Cash Wheeler, das war auch in Ordnung. Cash befreit sich dann, aber weil sie irgendwo einen Spot geplant haben oder sowas und Malakai nicht rechtzeitig wieder in den Ring kommt, muss Cash halt abwarten und abwarten. Und abwarten, bis dann irgendwann Malakai reinkommt und dann schmeißt Cash ihn wieder raus. Dann will Cash wieder zu Dax Harwood und muss da hinkrabbeln, aber es dauert zu lange, es passt timingtechnisch schon überhaupt nicht mehr. Dann kriegt Dax halt einen Kick-Up von Matthews und ja, irgendwann gibt's dann den Hot-Tag, Gott sei Dank, so, und dann zieht Cash halt durch, dann gibt's den Brainbuster, es gibt einen Sidekick, es gibt den Powerplex von FTR, Suicide Dive, der abgeflogen wird und damit landet Cash Wheeler auf dem Kommentatorenpult. Mutter und Tochter sind natürlich total aufgebracht, dass das hier passiert. Dann droht Malakai Black der Tochter und daraufhin rastet Dax Harwood komplett aus. Er haut Malakai in der Ringecke zusammen. Es gibt einen Stomp-Pile-Driver auf den Ring-Apron und Malakai macht das, was man dann macht. Er zählt es.
So. Weil das, erstens, er hat glaubhaft ausgesehen. Also der
war super.
Der war absolut super. Und jetzt überlegt einmal, was in dieser Situation passiert wäre, wenn das ein Orange Cassidy oder einer von den Young Bucks abgibt.
Ja, der wäre nach einer Minute wieder im Ring, natürlich.
So, nach einer Minute, nach 10 Sekunden natürlich.
Und jetzt macht's hier natürlich auch noch Sinn. Jetzt kommt Brody King raus, weil er merkt, okay, mein Team gewinnt hier nicht. Dann kommt auf einmal Daniel Garcia von hinten und attackt ihn mit dem Stuhl. Warum es jetzt gerade Daniel Garcia sein muss, wissen wir noch nicht. Aber das finde ich.
Der hat sich doch schon mit ihm angelegt.
Ja, da gab es ja das im Tournament und hat irgendwie einen leichten Background zumindest.
Und das ist jetzt der Grund, warum er FTR hilft?
Nee, das ist der Grund, warum er Brody King attackiert.
Achso, und deswegen feiert er aber hinterher mit FTR zusammen.
Ja.
Ich muss weg.
Ja, gut. Also, nichtsdestotrotz, Matthews versucht dann Dax zu pinnen, der legt das Bein ins Seil und Bryce Ramsburg, das dumme Arschloch, oversellt es wieder. Der war das Schlimmste wieder in diesem ganzen Match. Es gab eine wunderbare Powerbomb von Buddy und hinterher gab es ein Roll-Up von Dax und damit gewinnen sie. Daniel Garcia ist dann noch mit den beiden im Ring. Dann werden sie allerdings von dem House of Black attacked. Zusammengetreten mit dem Stuhl an den Kopf von Dax Harwood. Währenddessen sieht man halt auch noch die Family, die das natürlich nicht toll findet. Und Julia Hart läutet wie eine Kirchenglocke, die Ringglocke so.
Eigentlich das macht sie die 10 Bell Salute, Glockenschläge,
genau.
Den 10 Bell Salute.
So, und, genau. Und das war, ja, was ja letzten Endes ein an eine Kirchenglocke, ne, ja. Das langsame Ding, so, und darum geht's ja hier. Und das ist in Ordnung. Und das, dieser Main Event, bis auf diesen Timing-Abfuck, und scheißen wir jetzt mal auf Bryce Ramsburg, das war wirklich mit Deep South Wrestling der End-80er. Es wirkte real, die Leute waren drin, die Leute waren angepisst darüber, so. Man hatte zumindest irgendwie zwischenzeitlich Mitleid, die Heels haben gut ausgesehen, haben aber trotzdem verloren. Das war gut und das war das einzige Highlight in dieser Woche bei AEW.
Ja, bei allen drei Shows gemeinsam. Das war Match of the Week und Storytelling of the Week und auch Segment of the Week, weil ich zähle das einfach, dass zum Schluss House of Black, FDR und Garcia zusammengetreten haben, einfach jetzt als Segment mit dem Ten Bell Salute. Das war großartig.
Genau. Also, ja, wenn
aber
irgendjemand.
Scheiße, dass man 2 Stunden drauf warten musste.
Das ist absolut hundertprozentig korrekt. Und wenn ihr irgendwas gucken wollt von AEW diese Woche, ja, wenn ihr sagt, nö, den Scheiß schenke ich mir, das ist das einzige Match, das ich euch empfehlen kann mit dem Ganzen drumherum. Geht ungefähr 27 Minuten oder sowas, alles drumherum. Und das ist vollkommen okay. So, das kann man machen.
Auch, was auch vollkommen okay ist.
Ja.
Unsere Patrons.
Das stimmt.
It is again time to give credit to all of our patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Ketcher, Dois, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfred, Michael Borman, Sebastian Schubert, and last but not least, Vincent Vagger. Thanks for your support. It helps us very, very much.
So, vielen Dank natürlich wie immer für euren Support. Unsere Wrestle Kingdom Ausgabe von Mattis und mir ist schon gestern für die Patrons online gegangen. Das heißt, die Patrons haben jetzt natürlich schon die Möglichkeit, da reinzugucken. Also, wenn ihr hier mit AEW durch seid, dann könnt ihr euch gleich noch Wrestle Kingdom Nummer 18 reinpfeifen. Für die anderen kommt es ein bisschen später natürlich.
So ist das.
Wir sind bei AEW Dynamite Nummer 223 Homecoming vom 10.01.2024. Und wenn es heißt Homecoming, dann findet es natürlich im Daily's Place in Jacksonville, Florida, USA statt, vor circa 3.100 Zuschauern. Aber gut, das wissen wir, der Daily's Place ist halt einfach eine kleinere Arena und das ist auch teilweise gar nicht so schlecht, weil in dem Moment natürlich die Crowd dann auch ein bisschen gedrängter ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Stimmung machen kann. Ja.
Bisschen komprimierter das Ganze.
Ja.
Ist ja okay, wenn man kleinere Hallen bucht.
Besser als wenn man riesen Venues bucht und die sind aber nur halb voll.
Ganz genau so ist es. Besser kleinere Venues buchen und die sind aber dafür dann proppe voll.
Ja. So, dann war Hangman Adam Page gegen Claudio Castagnoli im Opener und es ist okay, was sie zeigen, aber ja, warum?
Das Problem ist ja wieder die Story. Die Story ist ja, Adam Page hat Castagnoli bei Collision zu einem Match rausgefordert. Und Fitz, das freut mich.
Schreibt dir, Leute, nach den Semesterferien komme ich auch rein zu Patreon. Das ist wunderbar,
Fitz. Sehr schön. Wir überlegen uns nämlich auch schon im Team gemeinsam, ob wir noch ein paar weitere Specials für die Patreons als extra Goodies dazugeben können, um das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Aber das ist erst spruchreif, wenn es spruchreif ist.
Ja. Und wir müssen halt auch immer wieder bedenken, und ich möchte das auch nochmal ansagen, unseren Kanal gibt es noch nicht mal einen Jahr. Ja, also mein Kanal ist natürlich älter, aber den Champion Talk gibt es noch nicht mal seit einem Jahr. Und ich denke, wir sind momentan auf einem ganz guten Weg. So, es gibt den Giant Swing von Claudio, es gibt einen Fisherman's Brainbuster, glaube ich, war das. Es gab die Clothesline vom Hangman und dann hat Ken sich gefreut, weil der Hangman ein Bierchen
trinkt. Ja, er trinkt wieder das Bier.
Wunderbar.
War eins von den Dingern, das auf dieser ewig langen Liste von AEW damals war. Kann sich noch jemand erinnern, von wegen, was nicht mehr gemacht werden darf? Die Hälfte davon ist 2 Tage später von schon verschwunden.
Absolut.
Unter anderem Bier von den Fans zu trinken, überhaupt Kontakt mit den Fans zu haben, großartig.
Ja. Claudio schmeißt dann mit einem Gorilla Press Hangman Adam Page auf die Ringrampe, dann wird er irgendwie geschlagen und der Referee zählt 1, 2, 3. So zählt man nicht. Ja? Man zählt, wenn dann, in einem normalen Rhythmus. 1, 2, 3. Das kriegt doch, also jetzt mal ganz ernsthaft, wenn wir JFK irgendwann demnächst mal wieder dabei haben, ja, dann werde ich ihn dazu befragen. Das lernt man doch in jeder Referee-Schule. Das kann er mir nicht erzählen, dass das nicht so ist.
Ja. Das kann man lernen.
Nicht in AEW. Ja. Dann machen wir die Zahlen, wie sie uns gefallen. Denn jeder darf so lange aus dem Ring draußen bleiben, wie er mag. Denn wir haben da eine Verschiebung des Raum-Zeit-Kontinuums.
Ja, da hat Tony Kahn nämlich gesagt, hier, dass dann Hans, Herbert und Karl, mit denen habe ich damals in der Schule auf dem Klo geguckt, die haben nichts gelernt, aber scheißegal, die sind jetzt Referees.
Genau.
So ungefähr.
Oh. Dann gab es den Moonsault, der nicht gut eingefangen wurde vorher. Deswegen mussten sie ihn nochmal im Double-Feature zeigen, weil sie wieder irgendeine Kamera-Umblende hatten. Das hatten wir ja auch ein paar Mal. Es gibt den Alley-Oop. Weiß ich nicht genau, was das sein sollte. Irgendein Splash, glaube ich, von... Ach nee, das war der Hurricanrana, glaube ich. Ne?
Da wollte Castagnoli zur Avalanche Ricola Bomb ansetzen und Adam Page hat sich nach hinten gerollt und er wäre fast abgerutscht, nämlich konnte sich aber noch mit seiner Hand abstützen und hat ein bisschen verpasst, der Hurricanrana. Aber eben, Match an sich war gut und auch, dass Adam Page 2 Buckshots Lariats gebraucht hat, um dann schlussendlich den Sieg einzufangen, war auch okay. Match war gut, aber Storyline war Mist. Und was schreibt hier
Jill Valentine? Schreibt, ich würde Geld dafür bezahlen, euch dabei zuzuschauen, wie ihr live AEW schaut. Wäre bestimmt noch spaßiger als die Reviews.
Nee, nicht. Weil, warte, nein. Ich mache dir mal vor, wie es meistens aussieht, wenn wir AEW gucken. So.
Gut, wenn Ken das jetzt macht, ich kann auch einmal ganz kurz... Ungefähr ja. So die ganze Zeit, oder?
Ja.
Nein, also wir natürlich gucken wir die Shows und so, aber es ist halt in vielen Bereichen einfach so unfassbar langweilig, dass du irgendwann, also ich bin zumindest dann echt dazu geneigt, immer regelmäßig wieder auf mein Handy zu gucken, weil ich einfach denke, Alter, nichts davon fesselt mich irgendwie. Und wenn du so eine Collision-Show dann hast, dann ist das ganz normal. Wenn du dann eine WhatsApp, oder wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, gucke ich erstmal nach, ob das nicht eventuell irgendwas Wichtigeres ist.
Es ist auf jeden Fall was Wichtigeres.
Ja. Ja. Okay, gut. Hangman Adam Page hat gewonnen. Aber keine Angst, den sehen wir noch einmal. Das fand ich zumindest nett, dass an Brody Lee gedacht wurde. Denn wenn die Quellen stimmen, dann hat der Sohn von Brody Lee mit bei der Matchcard Erstellung.
Ja, so wie es gesagt wurde, hat er beide Eight-Man, also das eine Eight-Man-Tag und das eine Eight-Women-Tag dann wohl irgendwie gebuckt. Ja, ich verstehe das ja. Brody Lee war ein toller Mensch, er war sehr respektiert unter seinen Peers und so weiter und so fort, kann ich alles verstehen. So. Das ist ja alles super. Aber man lässt bitte dass das Kind die Show einmal gebuckt hat als eine Tribute-Show, ist in Ordnung. Aber das muss man jetzt nicht jedes Jahr machen, wirklich nicht. Seht zu, dass ihr euren Kram zusammenkriegt, Leute. Und jetzt haben wir hier so ein albernes Eight-Man-Tag-Match. Lance Archer, Brian Cage und die Gates of Agony treten an gegen Orange Cassidy, Dustin Rhodes, Adam Copeland, Preston Vance und es hat überhaupt keinen Belang.
Aber hier wird schon die Saat gesät mit Lance Archer.
Ja, aber...
Und Brian Cage, die sich in die Haare kriegen.
Entschuldigung, ist Preston Vance nicht Heel?
Nee. Rouge und Los Ingobernables sind ja momentan Faces.
Okay.
Ja.
Ja, ich hab's auch vergessen.
Ja. So. Und ja, das liegt ja unter anderem daran, dass in der letzten Zeit ja Rouge auch immer nur alleine angetreten ist und halt auch immer vom Publikum bejubelt wurde. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch, sie sind ja gegen das House of Black gegangen. Vergisst man, weil ja nichts draus gemacht wurde. Das ist eben genau der Punkt. So, und dann gab es diesen Spot, wo Brian Cage wieder Orange Cassidy zum Vertical Suplex und dann gibt er ihn weiter an die Gates of Agony und du kannst es dir nicht ausdenken. Und dann ist irgendwie Jose the Assistant da und versucht jemanden festzuhalten und dann haut Jake the Snake Roberts ihm Jose ein paar aufs Maul. Jose ist the Face, er gehört ja zu Ten, also er gehört ja zu Pelle Pelle, so. Aber Jake kriegt den Pop. Ja, hey, AEW Crowds, ladies and gentlemen. Ja. Dann gibt es einen Spear und der Pin und der Sieg und keine Ahnung, ich weiß.
Ja, also zum Schluss haben sich ja dann der Brian Cage.
Preston Vance macht diese Clothesline von
genau.
Brody Lee am Ende.
Diese
und man sieht es nicht, nein, weil die Kamera nicht irgendwo anders rumhampelt.
Ja, weißt
und
du,
dann wo die kommt nochmal die Zeitlupe oder die Wiederholung. Und da habe ich mir nur an den Kopf gefasst und gesagt, von wegen, da sind jetzt zwei verschiedene Kamerawinkel, die das Ding nochmal zeigen. Es waren also zwei Kameras, waren darauf gesetzt, diesen Finish einzufangen. Und der Kerl im Regieschuh hat gesagt, nee, wir machen da vorne irgendwas, das ist viel wichtiger.
Ja, weil da war ja wichtig, weil da war ja die entscheidende Szene im Match, weil sie ja Brian Cage und Lance Archer nicht gemocht haben und Brian Cage dann Lance Archer rausgeschmissen hat und dann hat Preston Wilson sie gegen einen der Gates of Agony eingefahren. Wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Wirklich, ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Und das Schöne ist, es wird nicht besser.
So, und dann stehen die Leute hier alle, stehen die Leute alle so im Ring rum, wie auch wir so. Ja, das war jetzt ja auch
ist war gar nicht mal jetzt, so gut ne? Hier, ne?
Oh, was ja. Jetzt?
Stark.
Also ich bin das erste Mal in dieser Halle. Ja. Kann ich hier meinen Scheck abholen?
Ey, ich habe ein Déjà-vu.
Ja, dann sind wir bei FPW, bei unserer Fire Pro Wrestling Liga, weil Skinner hält ein Interview mit René Pack. Ach nee, Entschuldigung, ist ja Jay White. Entschuldigung, Jay White steht da mit dem Bullet Club Gold und sagt, René, hatten wir das nicht irgendwie gerade erst bei Collision? Und dann sagen die Acclaimed, ja stimmt.
Déjà-vu.
Ja, so. Okay, wir gehen wieder weg.
Dann kommt gut. Der einzige Mann raus, den man ernst nehmen kann in dieser Show. Samoa Joe.
Ja, aber...
So, und er hat ja unseren Scumbag weggetreten, also Joe.
Ja, genau. Denn wir haben ja unser Face verloren, als er jetzt unser Face war. Ja, er kann das einzige talken und wir wissen eigentlich generell nicht, für wen wir stimmen, sondern wir stimmen ja eigentlich für alles, worauf wir gerade Lust haben. Ey, es ist noch nicht so lange her, dass ich mich sehr auf die AEW gefreut habe, ja? Schöne Zeiten. Ja, bei mir sind es so circa zwei Jahre her, seitdem ich wo ich mich das letzte Mal darauf gefreut habe.
Und weil Samoa Joe ja auch talken kann, ja, darf er jetzt die Stimme von Tony Khan sein. Und diese ganze Twitter-Scheiße, ich meine, er erwähnt hier zum Glück nicht WWE und Jinder Mahal, aber eben den ganzen Ärger, den sich Tony Khan mit dieser Scheiße eingefangen hat und bringt das alles nochmal auf den Tisch und du denkst dir einfach von wegen aller Leute. Jeder alles mitgekriegt und jeder, der es jetzt sieht, weiß wieder genau, worum es geht und weiß genau, oh, guck mal, unbedingt bei WWE einschalten, das wird bestimmt
los. Ja, wollen wir kurz für die Zuhörer aufklären und vielleicht für diejenigen, die jetzt wirklich nicht das mitverfolgt haben, was Tony Khan gemacht hat?
Also, es war tatsächlich so, ich habe den War ja so ein bisschen mitverfolgt. Wir haben ja mit unserem Kanal, mit Gailor bei Twitter halt auch einen Kanal und deswegen, ich habe ja einige Leute da auch immer mal wieder abonniert. Ich antworte ja auch auf einige Leute so, ne? Manchmal kriegt man dann auch mal ein Like dafür oder so. Das ist ja auch in Ordnung. Und es ist halt so gewesen, dass Leute sich darüber aufgeregt haben, warum wird Hook jetzt der Number One Contender auf Samoa Joe? Und daraufhin sagte dann Tony Khan, weil er eine Bilanz von 28-1 hat. Ihr ganzen WWE-Drohnen, ihr regt euch nicht über Jinder Mahal auf, der das gesamte Jahr über gar nichts gemacht hat und jetzt einen Title-Shot gegen Seth Rollins bekommt. Ich habe gesagt, wer sagt das? Wer hat denn gesagt, dass man sich darüber nicht aufgeregt hat? Natürlich haben das viele gesagt. Viele haben gesagt, Jinder als Übergangsfehde für Seth ist ziemlich einfallslos. Niemand hat gesagt, wow. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, wie es von einigen dargestellt wurde, dass Jinder Mahal auf Seth Rollins beim Rumble trifft. Zumindest bisher noch nicht. Und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Aber wir wissen es natürlich nicht. Wenn es so kommt, ist es halt dumm. Und da werde ich auch bei bleiben. Da werde ich auch sagen, selbst wenn wir es beim Royal Rumble sehen, es interessiert mich nicht. Wir wissen alle, dass Jinder Mahal das Ding nicht holt. So
ist das.
Das ist doch vollkommen klar. So. Aber das reizt das doch nicht aus. Das eine dämliche Booking ersetzt doch nicht das andere. Also ernsthaft, Tony Khan, ist das jetzt deine Aussage so? Ja, hey, ich bin halt in Kuhscheiße getreten, aber ihr seid halt auch in Kuhscheiße getreten. Was?
Ja.
Und das macht es dann okay. Nee, es ist ja, sind ja zwei Leute, die in Kuhscheiße treten.
Ja, es ist doppelt scheiße. So. Und Joe redet jetzt hier von da im Segment so, ja, die Ära des Scumbags ist vorbei und jetzt wird einmal dieser Titel wieder aufpoliert. Jetzt kriegen nämlich nur Leute einen Title Shot, die wirklich das auch verdienen. Und hey, ja, am Anfang...
Er sagt noch dazu, Leute, die hier auf Twitter das Maul aufreißen und rumjammern, dass alles scheiße ist, die kriegen dadurch nicht automatisch einen Title Shot und so weiter und so fort. Das ist halt dieses ganze Ding, das da nochmal jetzt offiziell im Fernsehen durchgekaut wird, was Tony Khan auf den Sack geht, der sich rumjammert und aufregt wie ein kleines Kind. Und das ist das Problem mit dem Mann. Er ist der Leiter von einer Multimilliarden-Dollar-Company und benimmt sich wie ein kleiner Scheißer. Im Internet. Als wenn die Investoren nicht auf sowas achten würden.
Ja. Sagen wir mal eher Million-Dollar-Company, die momentan eher Verluste macht. Wenn Samoa Joe gesagt hat, nur weil Leute sich auf Twitter aufregen, bekommen sie keinen Title-Shot, dann sind wir ja safe. Das heißt, der Tony Khan kriegt keinen Title-Shot in der nächsten
Zeit. Es kommt nämlich jetzt wirklich jemand raus, wo ich sagen würde, ja, macht Sinn, dass der rauskommt, nämlich es kommt Swerve Strickland raus. Warum er in Anhang seiner Leute, die gerade vor 5 Minuten verloren haben, rauskommt, das ignorieren wir jetzt einmal, das verdrängen wir jetzt einmal. Und Swerve meint auch nur so, hey, ja, ich habe hier gerade relativ viele Leute zusammengekloppt, unter anderem Hangman Adam Page zweimal besiegt, also der ist aus dem Rennen. Und deswegen gibt es hier einen Stare-Down.
Ja. Und vor allen Dingen, er ist ja auch einer der wenigen, der dann tatsächlich die Story auch mal logisch weiterspinnt, auch in seinen Promos, und dann einfach sagt, Joe, ich habe genau das gemacht, was ich gesagt habe, was ich machen werde. Ich habe nämlich Hangman Adam Pages Platz eingenommen. Und das habe ich bewiesen. Und deswegen bin ich der Number One Contender. Und dann kommt er.
Was? Das geht doch nicht.
Was?
Ja. Denn ich bin Hangman Adam Page, ich bin cool, ich bin der Cowboy und außerdem bin ich der Liebling hier und außerdem werde ich dir jetzt aufs, bin ich sowieso besser als du. Und Swerve einfach nur.
Ja, go fuck yourself. Vor allen Dingen, was ist denn jetzt wieder das Ding so? Wenn Hangman müsste immer noch mega sauer sein, immerhin war diese Story, er hat sein Kleinkind bedroht. So. Aber nee, jetzt steht er natürlich nur noch so da und tut dann irgendwie so, als wenn, ja, ist nicht so schlimm und keine Ahnung und bla. Man hätte das auch so machen können, dass Page auf ihn losgehen will. Da standen ja 3 andere Leute plus Prinz Nana, die sich ihm ja auch hätten in den Weg stellen können, sodass er nicht an 12 rankommt und dann hätte er irgendwie
Labern. Die waren ja noch ganz erschöpft von dem Match, das sie eben gehalten haben. Außerdem müssen die schweren Ring of Honor Titel über der Schulter tragen. Ja. Damit auch jeder weiß, dass sie die Ring of Honor Trios Champion sind, damit man da mal wieder einschaltet.
Ja.
Genau. So, ich denke mir das nicht gerade aus, das ist wirklich so gewesen.
Und dann schreibt wieder Swerve, Whose House? Und alle rufen natürlich Swerve's House.
Ja, weil Swerve over ist. Und Swerve macht da das einzig Richtige und sagt, Alter, Adam, du bist unter meinem Niveau. Und ich gehe jetzt. Ganz einfach.
Und jetzt mal ganz ernsthaft, mit welchen Leuten soll man sich mittlerweile eigentlich bei AEW identifizieren? Die Leute nehmen das einfach nur hin, ne? Es sind alles einfach irgendwie nur Wrestler, aber de facto ist es doch so, Samoa Joe ist ein Heel. Er hat sich mit dem Devil verbündet, um den World Title zu kriegen und hat damit irgendwie MJF attackiert und so weiter und so fort. Swerve Strickland ist ein Heel, weil er halt, wie gesagt, das Kind von Adam Page bedroht und in der Regel auch immer nur gegen irgendwelche Good Guys antritt. So. Adam Page ist ein Face, das momentan überhaupt kein Standing hat, weil er 2 wichtige Matches komplett verloren hat und danach auch nicht wieder wirklich aufgebaut wurde, außer dass er jetzt mal Claudio weggeballert hat. Aber ansonsten hat er überhaupt nichts irgendwie gerissen und wirkt halt in vielen Punkten einfach total unwirsch. Für wen soll man denn jetzt eigentlich sein? Wer ist denn der Sympathieträger in der Story? Immer noch Adam Page?
Das müssen die Fans selber entscheiden. Ja. Hier sind wir ja alle Freunde und jeder darf den anfeuern, den er mag. Weißt du was? Fresse einfach. Und weißt, das ist nicht einmal das Schlimmste bei der ganzen Story. Denn dann macht irgendwann Page noch einen großen Macker auf und redet irgendwas gegen Samoa Joe und denkt sich auch nur, Alter, was machst du gerade hier? Du hast ja absolut nichts mitzureden. Adam Page geht dann.
Ja, er sagt, und ich nehm dir bald den Titel ab. Dann lässt sich Samoa Joe feiern. Und
Samoa
dann
Joe sagt, ja, rieche ich da etwa Bier?
Ja.
Und dann kommt wirklich, oh ohne Gott. Scheiß, und dann kommt Samoa Joe, lässt sich im Ring mit dem Titel feiern, und dann kommt Hook raus, deutet auf den Titel.
Nee, erstmal latscht Hook einmal außen um den Ring rum. bevor er reingeht.
Und dann Staredown und dann tippt er kurz auf den Belt, geht weg und man hört nur One Week. Und hey, es wurde für nächste Woche Dynamite ein World Match Samoa Joe gegen Hook angesetzt. Hey, saugeil. Also, wenn jemand eine gute Winning Streak hat, kann er sofort auf den World Belt gehen, auf den prestigeträchtigsten und wichtigsten Titel dieser fucking Liga. Hey, Moment einmal, wer macht das noch? Ach ja, ich glaube, das macht Cassidy auch mit seinem International-Titel und wie prestigeträchtig der ist, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja gesehen. Also können wir jetzt davon ausgehen, dass wir in 2 Wochen ein World-Match kriegen zwischen Samoa Joe und Sting, denn Sting ist weiterhin unbesiegt.
Wenn geil, oder? Ist,
ja, Alter, absolut großartig. Moment
ja,
einmal.
Aber Sting ist ja in einem Tag-Team.
Ich habe da eine Frage an die ganzen Writer und an die ganzen Fans, die das gut finden. Habt ihr alle vollkommen den Verstand verloren?
Ja. So, dann kam ein tatsächlich gutes Segment und
das
zwar
das einzig gute hier.
Ja. Überraschend gut, ja.
Ja, und Timeless. Tony Storm.
Die ihren Charakter endlich raus hat.
Ja, hier hat es tatsächlich
auf jeden
mal
Fall in diesem Segment.
In diesem Segment, ja. Maria May hat dann gesagt, ja, ich wurde letzte Woche von Diana. Übrigens, Maria May hatte eine wunderbare Promo auf Twitter. 1,5-2 Minuten lang, hat komplett über Diana Perazzo abgeledert. Und es kommt nicht in der Show. Nicht mal in der Rückblende.
Alter.
Du kannst es dir alle nicht ausdenken, Alter. Genauso wie Cesaros Promo auf Twitter. Die beste Promo, die er in einem Jahr gehalten hat. Und sie kommt nicht in der Show. Alter, das kann doch alles nicht wahr sein. So, und hier, das war okay. Maria May sagt dann halt irgendwie, ja, Diana Perazzo, die hat einfach mein Debüt kaputt gemacht und dann hat sie mich noch weggetreten. Ey, die spinnt doch, die Alte. Und dann
hier, nimm ein bisschen Schokolade.
Ja, sagt sie, ja,
hier, und dann frisst sie wirklich im Hintergrund die ganze Zeit diese Schokolade.
Und sie fragt auch, hast du mich wrestling gesehen? So, wrestling? Du hast gewrestelt? Hast du eine Armbar gemacht?
Ja,
das
hast du gemacht. Armbreak, hat sie gesagt. Ja, hast du eine Armbreak gemacht? Und dann sagt sie, ja, aber es gibt ja auch neue Herausforderungen. Und sie so, wer? Wendy Richter?
Ja.
Geil.
Wendy Richter.
So, das war genau das. So muss man es machen. Alter, bitte, Tony, mach es, Tony Storm, mach es genau so weiter. So ist es
in Ordnung. Das war super.
So, das war wahrscheinlich das Highlight von Dynamite.
Lass mich kurz nachdenken, ja.
Ja.
Weil es kommt ja dann nur noch, es geht jetzt wieder weiter bergab. Es ging jetzt kurz nach oben so, und jetzt.
Ja, dann kam Sammy Guevara gegen Ricky Starks. Ist ein relatives Standard-Match, nichts, was wir noch nie gesehen hätten. Double Underhook Slam, dann verarscht Ricky Starks mal kurz Sammy Guevara. Es gibt den Rope Walk. Guevara kommt mit dem Moonsault, der wird abgewehrt von Starks. Es gab eine Powerbomb draußen, dann gab es den Superkick und ja, letzten Endes, oder war die Powerbomb draußen? Doch, die Powerbomb war, glaube ich, noch
draußen.
Die
Powerbomb war draußen, ja.
Ja, genau. Ja. Und dann gab es ja, irgendwie einen Run ins Seil, einen Superkick.
Ja.
Und ein Small Package und dann hat Sammy gewonnen.
Der nicht mal gut war.
Ja.
Und dann gewonnen, ja.
Vollkommen flat. Und dann müssen Sammy Guevara und Ricky Starks 15 Sekunden lang oder 20 Sekunden lang Hände schütteln, weil Big Bill zu lange braucht, um in den Ring zu kommen, um Guevara zu attacken. Und dann kommt Chris Jericho raus, der natürlich rauskommen muss zu seiner Musik. Das Daily's Place hat nur einen Eingang. Er kann also nur aus einer Richtung kommen und Big Bill und Ricky Starks gucken zum Publikum. Anstatt dass einer zum Eingang und einer zum Publikum guckt. Nee. Und dann kommt er durch den Eingang und beide so, krass, dann kommt ihr beim Eingang raus.
Ich sag da nichts zu. Ich habe mich vorhin schon aufgeregt, das hat mir gelangt. Ich krieg schon wieder Magengeschwür von der Scheiße.
So, dann haben sie sich draußen noch geprügelt. Die Mucke lief noch im Hintergrund, natürlich, damit die Fans weiter mitsingen können. Dann kommen wir zum Eight-Woman-Blödsinn.
Das war noch schlimmer, denn da haben wir, ich glaube, es war das Rückkehrmatch von Thunder Rosa? Oder hatte die schon eins?
Nee, ich glaube, das ist das Rückkehrmatch, ja.
Ja, toll, geil. Ist ja nicht so, als ob Thunder Rosa nicht eine der größten Wrestlerinnen gewesen ist vor ihrer Verletzung. Ist ja nicht so, als ob sie mit Dr. Britt Baker eines der wohl brutalsten Women's Matches
hat. Ach nee, warte mal. Nee, stimmt nicht. Sie hatte doch noch dieses Tag-Match mit Abaddon gegen Sky Blue und Julia Hart.
Ach ja, da war ja mal. Okay, ja gut, aber.
Das war kurz vor Weihnachten.
Ja, stimmt, genau. Da war was. Ja. Aber ja, anscheinend macht man ja mit ihr auch jetzt nichts.
Nö, sie ist ja auch einfach nur wieder da.
Ja.
Alter.
Genau. Langt, ja. Und dann, ja, sie hat ja irgendwie eine Fehde mit dem House of Black, ne? Also mit Julia. Irgendwie. So. Und dann, ja, dann ist da ein weiblicher Fan und sagt, ja, hier Stokely Hathaway, und ein anderer Fan hält die ganze Zeit so das Schild, hier, lass Stokely Hathaway dich managen, und dann zieht Chris Deadlander so das Plakat runter und Stokely sitzt im Publikum. Ist das nicht lustig?
Ah ja, das ist so richtig toller Humor. Das ist ja. so um die Ecke gedacht Humor. Das mögen meine AEW-Fans.
Ja. Anna Jay hat sich indes die Wangen eingekniffen wie Marge Simpson, ja, um ein paar Äderchen zu zerpressen.
Ich glaube, sie hat die Schrotflinte von Homer benutzt, um sich Schminke ins Gesicht zu schießen.
Das kann auch sein. Ja, und dann geht's los hier. Es gab dann von Thunder Rosa natürlich erstmal für alle ein bisschen Backenfutter. Und hier habe ich das Bild extra mal mit reingenommen, weil Ken unbedingt darauf anspielen wollte, dass Thunder Rosa eine unvorteilhafte Hose anhatte.
Die Muschi-Hose. Ja. Müssen wir das eigentlich pixeln hier auf YouTube?
Nee, ist ja keine Muschi. Das ist ja dieser...
Ja, aber das weiß doch die KI nicht, die die Videos durchguckt.
Wir reden übrigens von der Katze.
Ja, genau. Also Thunder Rosa hatte eine Hose an, wo direkt auf ihrem Schritt eine schwarze De Muerte-Maske drauf ist. Blöd ist halt nur, wenn man weit nach hinten geht, dann sieht das halt so aus, als wenn sie einen Bär hat. Ja, das ist halt dumm. Und wenn die,
vor allem, wenn dein komplettes Outfit gelb ist,
ja,
und ein bisschen hautfarben aussieht, je weiter weg du bist.
Ja, aber super, wenn sie es noch mehr Hautfarben machen. Dann wird es gepixelt von YouTube, ja, oder rausgeschnitten.
Das ist in Mexiko so.
Hoffentlich denkt YouTube jetzt nicht, dass sie einfach Gelbsucht hat und deswegen, naja. Gut, also es gibt auf jeden Fall einen Dropkick, und dann war Harley Cameron nochmal da, die auch ihre beiden Vorzüge hart in die Kamera gehalten hat, die gesamte Zeit.
Da will man glatt mal wieder Harley fahren, wa?
Macht Harley jetzt seit kurzem Motorboote?
Ja.
Ja.
So. Genau. Und ja, dann Sky Blue hat es versucht, mit Julia Hart hier Willow fertig zu machen, aber die schlägt lieber ein Rad. Und dann gibt es einen Cutter, und dann gibt es eine Idiotenaktion, nämlich Eitel-Suplex.
Yay.
Nee, oder? Nicht yay. Scheiße, vor allem, weil das Ding auch wieder 1000 Jahre dauert, bis jeder Einzelne aus einer Ecke da reingekommen ist und sich eingehakt hat.
Bei diesem Bild hier, ne? Sieht es so aus mit Thunder Rosa links unten und den Mädels oben, als wenn das irgendwie so ein komischer Fetisch-Store ist, oder? So, als wenn die oben so drauf liegen auf den anderen. Es ist... Alter Schwede, es ist alles
jetzt,
so.
Wo du sagst.
Es ist alles so fertig bei AEW. Und wie gesagt, und dann kommen sie immer mit diesem Ja, und Männer sollten nicht dies und wir sollten nicht das und bla bla bla. Alter, aber ihr kleidet euch auch jedes Mal so, Alter. Harley kleidet sich so, dass ihre Möpse fast rausspringen aus dem Top, Mann. Es ist halt einfach so ein Quatsch. Ja, krass. Und dann kommt es Saraya mit ihrem Gimmick, unsere Kameramänner sind perverse, weil ihr da hinguckt.
Ja.
Viel mehr kannst du nicht mehr machen. Du kannst doch in Unterwäsche auftreten oder nackt. Mehr geht nicht.
So, komm mal weiter. Ich esse zeitig.
So, ja. Es gibt dann, du hast doch schon gegessen. Lüg doch nicht.
Das war vor 2 Stunden. Ich bin schon wieder hungrig, Alter.
Ach so, ja, gut. Dann gab es halt einen Superkick von Sky Blue gegen Anna Jay, aber das hat nicht gereicht. Und dann gab es.
War das nicht noch dieser dumme Eintag vorher für Anna Jay? Dass sie wartet, bis sich, wer noch eingetaggt hat? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Thunder Rosa hat sich mit irgendeiner von den Mädels drin geprügelt. Thunder Rosa taggt ein mit Anna Jay. Und anstatt, dass sie in den Ring geht und den Gegner angreift, nee, der Gegner muss erstmal eintaggen mit Julia Hart, weil die beiden waren ja mal beste Freunde, auf das man hier noch eingehen muss. Dann knuddeln sich da im Gesicht rum und dann kriegt Julia Hart nochmal mit Sky Blue ein, weil Julia Hart darf ja nicht gepinnt werden.
Ja, weil wenn Anna Jay jetzt Julia Hart im Queenslayer hätte, dann hätte sie ja sofort ein Anrecht auf einen Title Shot.
Eben. Ne? Fast so, als würde man sich da in irgendeine Scheiße reinreiten, ne?
Komisch, oder?
Das ist komisch, in der Scheiße drin.
Oh. So. Mach mal. Dann kommt Wheeler Yuta.
Ja, genau, guckt Ring of Honor. Bitte guckt Ring of Honor.
Nee, er sagt ja hier an, ich hau dich um, Eddie Kingston, weil ich ja jetzt deinen Continental Crown Title will.
Ja, oder deinen Ring of Honor World Title.
Ja. Oder überhaupt alles irgendwie von dir und was weiß ich nicht was. So.
Ach, alle drei.
Und deswegen, weil das so wichtig ist, gibt's ein Match bei Rampage. Das kannst du dir auch alles nicht ausdenken, Alter. Das ist so gut.
Alter.
So.
Es wird aber noch besser.
Adam!
Oh Gott.
Roderick Strong tritt an. Hey! Gegen den Bounty Hunter Brian Keyes.
Ja. Alter, das auch wieder. Die kommen zu fünft in den Ring geschissen, stellen diesen Scheißstuhl für Adam Cole da auf. Er setzt sich rauf, zieht die Devils-Maske einmal raus, wedelt damit, geht vom Stuhl runter, rollt sich raus. Alle anderen Jungs auf, bis auf, wer hat noch gekämpft?
Roderick Strong.
Roderick Strong.
Ja.
Was sollte das?
Ja, gut, oder? So. Und dann trifft Roderick Strong auf den Bounty Hunter Brian Keyes.
Ja, der diesmal gewinnt.
The number one, natürlich nicht.
Das wäre geil, wenn Brian Keefe jetzt gegen Roderick Strong gewonnen hätte und Adam Cole einfach nur so, Alter, ich hab dir gerade gesagt, du gehst auf den International Titel und du verlierst gegen ihn?
Ja. Ja. So, ja, genau. Das ist übrigens ein Kevin Sullivan-Ding, der ja auch gesagt hat, wie lange kannst du Jobguys besiegen, bis es langweilig wird? Es wird nur dadurch interessant, dass du eventuell irgendwann verlierst. Das war genau das Ding, was er damals gesagt hat, als die Outsiders zur WCW gekommen sind. Weil die ja ihre Comedy-Show da gemacht haben mit Saturday Night, ne, in der leeren Halle, wo dann Scott Hall und Kevin Nash immer irgendwelche Dullis weggeballert haben. Unter anderem mal Pat Tanaka vom Orient Express hat, glaube ich, Scott Hall dann besiegt. Und Kevin Nash hat währenddessen mitkommentiert und hat dann gesagt, ja, Orient Express, ne, former Tag Team Wrestler, voll gefährlicher Typ und bla. Und Scott Hall hat ihn dann alle gemacht. Und genau das hat Kevin Sullivan damals zu ihm gesagt. Alter, wie lange könnt ihr diese Show machen, bis es langweilig wird? Dreimal? Viermal? Danach muss jemand verlieren, sonst passiert da nichts. Also haben sie es gelassen mit den Shows, weil Eric Bischoff das nicht wollte. Weil Nash und Hall haben damals sogar gesagt, ja gut, dann lassen wir uns halt einrollen, ist doch scheißegal. Und dann hat Eric Bischoff gesagt, nee, ihr könnt nicht von irgendeinem Typen vom Orient Express eingerollt werden. Ja, hat man es gelassen.
Schlau.
Ja, so. Tony hat das noch nicht gelernt, ne? Dauert noch ein bisschen. Vielleicht muss ja mal der Kevin Sullivan, der gerade bei ihm irgendwie gekündigt wurde oder so, muss vielleicht noch mal durch den Echten ersetzt werden oder sowas, der ihm einfach einmal klar macht, Junge. So. Ja, die AEW-Pose, hat eigentlich jemand von euch AEW Fight Forever mal gespielt? Vielleicht aus den Kommentaren oder so? Kann man diese Pose im Game machen, weil alle sie irgendwie seit dem Game immer machen? Oh, ist es so anstrengend. So, und dann gibt es den Backbreaker und den anderen Backbreaker von Roddy und dann, wow, er besiegt Brian Keyes, ob man es glaubt oder nicht.
Ui, und
alle Leute fragen, wer?
Ja. Und dann kommt der Stuhl wieder rein. Damit Adam Cole da sitzen kann. Und gut, wir oder? Haben dasselbe Ding, was sie letztes Mal schon gesagt haben.
Ja. Ja, Wardlow, der übrigens auch total Bock hatte, so wie es hier aussieht.
Alter, Wardlow hat hier einen Gesichtsausdruck.
Guck mal wie das Gesicht! Free
damals bei WWE.
guck mal Wardlows Gesicht auf diesem Bild.
Alter,
an, du kannst es ja
nicht. Alter, was mache ich hier überhaupt?
Ja. So, und es ist, warte, und dann sagt er, und Adam Cole hält dieselbe Promo wie das letzte Mal. Ja, wir sind total und bla bla bla. Und wie, jetzt sagt er natürlich nicht mehr, Wardlow gibt den World Belt dann an mich, weil das ist ja letztes Mal schon aufgefallen und die, wie wir ja angesprochen haben, die Dynamik gibt es schon zwischen Christian und Killswitch. Und dann steht er da irgendwie und dann sagt er, ja, aber Wardlow hat jetzt endlich mal Leute um sich herum, die ihn respektieren. Alter, den ganzen Scheiß hatten wir schon.
Ja.
So.
Meine Fresse.
Dann ist René Paquette backstage mit Deonna Purrazzo.
Ja. Und die.
Und die sagt ja.
Auch, nee, bei Collision.
Ja. Ich habe mein Debüt bei Collision, aber ich werde jetzt Jagd auf Tony Storms Title machen.
Nochmal, ja, man so muss viel gerissen wie viele Siege haben, um einen Title Shot zu kriegen?
Ja.
Ja. So, und dann kommt Red Velvet dazu und sagt, ja, hier, wir können das ja mal absteuern bei Collision.
Das ist dein Steerer, verdammte Axt, Alter.
Ja, und dann sagt sie, was, das ist dein Steerer, ja, riecht gut. Und sie, nein. Ja, es ist eine Scheißgeste. Lass es bleiben, Red Velvet. Sieht einfach immer dumm aus. Du 5-Minuten-Terrine.
Alter.
So.
Dann kommen wir zum Main Event. Es ist, was ein natürlich kein normales Tag Team Match sein kann. Nein, es muss ein fucking Force Count Anywhere Match sein.
Texas Tornado Tag Match, ja? Triple T, mein Jung.
Genau. Nicht zu verwechseln mit Texas Death.
Ja.
Was Adam Hangman gegen John Moxley gewonnen hat, was er noch gesagt hat. Und gar nicht drauf eingegangen auf den Bullshit.
Genau, er hat dann auch wieder gesagt, er sagt nicht Texas Death Match. Ist Texas Death Match Trademark oder was? Dass sie immer nur Texas Death sagen. Es ist so dumm. So, und dann kommt Powerhouse Hobbs und Konosuke Takeshi dazu. Raus, dem Staubsauger von Werner. Und dann gibt's ja ein mittelmäßiges Match mit irgendwelchen albernen Spots draußen und dann wird Powerhouse Hobbs über die Recyclingtonne geschmissen, weil er ja schon dreimal recycelt wurde mit seinem
Quatsch. Und jetzt wieder recycelt wird.
Wahrscheinlich, ja, dann gab's die Chaos Theory von Konosuke, dann wurde ein Tisch rausgeholt, den Darby natürlich da schon platziert hat, wo seine Augen drauf gemalt sind. Ist das nicht geil?
Ja,
es waren sogar zwei Tische nachher. Keine Ahnung, wo der zweite hergekommen ist. Man sieht nur den einen, den sie aufbauen.
Ja, da wahrscheinlich haben sie gesehen,
als wahrscheinlich war es Ric Flair. Weil er nicht ja wie eine Katze ist er ja in den Ring gesprungen und konnte auch wie eine Katze diesen zweiten Tisch aufbauen. Weil er ja so.
Sie haben gesehen, dass als Powerhouse Hobbs mit Sting dann auf die Rampe ging und sie gesehen haben, dass Sting damit Powerhouse Hobbs runterfliegen will. Haben sie gesehen, dass der Tisch wahrscheinlich so, oh, der ist zu nah dran. Die würden da auf die Matte fallen. Passen wir lieber noch einen zweiten Tisch hin, dann fliegen sie zumindest halb.
So, dann gibt es einen Hau-Ruck hier gegen Darby. Der wird mal kurz durch den Ring geschmissen. Gibt es einen Stinger-Splash. Dann kommt der katzenartige Ric Flair, wie Ken erzählt hat.
Und schon gefühlte 2 Stunden, die er gebraucht hat, um übers zweite Seil zu steigen.
Dann gibt es einen Chop gegen Powerhouse Hobbs, der will was machen und er sticht Ric Flair ihm ins Auge. Darby muss natürlich nochmal wieder von irgendwo oben runterspringen, also springt er von der Fanbalustrade runter auf Konosuke, der ist damit ausgesetzt. Powerhouse Hobbs trägt währenddessen Sting spazieren vor den Fans auf der Balustrade und Sting springt dann mit ihm runter mit dem Scorpion Death Drop durch den Tisch. Und das ist gerade nochmal so gut gegangen und ja, dieser jämmerliche Versuch eines Covers war dann der Stinger, der dann Powerhouse Hobbs gepinnt hat. Und 1, 2, 3, sie haben gewonnen. Ist das nicht toll?
Nein. Yeah, als könnte es nicht besser sein. Als könnte dieses perfekte Farewell-Match aus Jacksonville für Sting nicht perfekter werden. Kommt Tony Schiavone in den Ring. Ric Flair steht daneben, grinst sich wie ein Hutschpferd auf der Kirmes einen runter und Tony nur, Sting! Was wird denn jetzt dein letztes Match sein? Wer wird der Gegner sein? Und dann kommt, wir kleben uns den Schnurrbart an, wir sehen aus wie Macaroni. Denn die Young Bucks haben plötzlich, glaube ich, den gleichen Barbier wie Vince McMahon und kommen mit Schnauzbart raus. Und wer hat euch vermisst, ihr verdammten Kackbratzen? Keiner!
Und weißt du, wer der Barbier ist? Brutus.
Ja.
So. Und dann stehen sie halt da und sagen, ja, wir sind wahrscheinlich dann, sie sagen auch wieder nichts.
Nein, sie sagt gar nichts.
Sondern sie stehen
dann einfach nur da. So saucool da, wie hier auf diesem Foto.
Und dann sie stehen gelangweilt da so,
das macht mir eigentlich. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wer hat sich den Scheiß jetzt wieder ausgedacht? Das waren die Jungs doch
selbst. Du siehst gerade die zwei Personen an, die sich das ausgedacht haben und gesagt haben, hey, wir sind in Jacksonville, das ist eigentlich unsere Liga, hey, wir waren jetzt lange nicht mehr weg, hey, wir stellen uns jetzt einfach wieder hier hin, weil wir haben ja so eine History mit Sting, dass wir sein letztes Match wahrscheinlich mit ihm bestreiten werden. Ach nee, haben wir ja nicht. Ja, ist egal, wir sind einfach egoistische Vollpfeifen, weil wir einfach an nichts anderes denken als an uns selber. Deswegen stellen wir uns jetzt einfach wieder hin, obwohl wir eigentlich Vollidioten sind.
Ja, und jetzt stehen sie da und dann heißt es letzten Endes so, ja, wir sind dann das letzte Match von dir, Sting. Wow, Stings letztes Match mit Darby Allin ist dann gegen die Independent Squad? Cool. Und, yeah. Und in dem Moment habe ich einfach nur noch Stings Gesichtsausdruck festgehalten.
Mhm.
Hä?
Echt jetzt? Ihr?
Ja, vor allem, wie soll der Scheiß bitte ablaufen? Sting kann nicht mehr viel im Ring. Darby Allin will sich einfach nur von allem Möglichen runterschmeißen. Und die Young Bucks wollen Flippy-Shit machen. Beißt sich ein bisschen das Ganze.
Das wird ein Autounfall.
Und ah, guck mal. Sting, was Jill Valentine, also, ja? Jill Valentine sagt, Sting wollte die Bucks als letzte Fehde bzw. Match. Okay, dann hat Sting es mittlerweile auch verloren oder er ist halt der Meinung, ja, bei dieser Crowd hier sind die Bucks halt over und total top und deswegen muss ich mein letztes Match dann gegen die haben. Meinetwegen, Sting, dann it's your funeral.
Ja, aber ich habe doch irgendwie das im Gefühl, dass er dann nach Revolution im Ring stehen wird, nachdem er gewonnen hat und gesagt hat und sagen wird, I will never retire. Woo!
Alter, wer weiß, vielleicht geht er auch nochmal zur WWE und kriegt da nochmal ein Abschlussmatch. Wer weiß es denn? Weißt du was, mittlerweile ist es mir mittlerweile auch scheißegal. Sollen sie doch machen. Es interessiert mich einfach.
Ich habe keinen Bock mehr auf AEW. Ich habe absolut keinen Bock mehr drauf.
Ja. Ich glaube, da sind wir uns schon lange einig.
Wir machen das für euch, liebe Fans.
Ja. Wirklich.
Nicht, weil wir die Shows mega geil finden. Es ist einfach sehr, sehr, sehr anstrengend, das zu gucken.
Und die Lichtblicke werden immer weniger. Wir würden sie gerne geil
finden. Ja, wir würden sie ja gerne geil finden, aber dafür geben sie uns zu wenig Anlass. Und jetzt gibt es der Battle Royale. Der
Schnauze. Genau, weil die ist einfach, die ist sowieso besser als andere, was wir sonst machen. Was AEW sonst macht. Ich mache den Schriftführer.
Wer an der Battle Royale teilnehmen will und heute hier dabei ist und vielleicht nichts im Chat geschrieben hat oder so, schreibt bitte jetzt in den Chat.
Genau, weil Jill Valentine hat zuletzt gewonnen, hat am Dienstag gewonnen.
So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Battle Royale.
So, jetzt gibt es die Battle Royale.
So. Da haben wir jetzt auch Zeit, hier haben wir schon wieder viel zu lange über diesen Schrott geredet.
Das ist wahr.
Ja, wir sagen uns jedes Mal, Alter, ist da nichts los. Das wird eine kurze Show und dann beißen wir uns wieder fest in diesen Bullshit.
Ja, weil es einfach so viel leider gibt, worüber man sich aufregen kann. Es ist so schlimm.
Wir hätten auch bei Collision sagen können, die ersten 5 Matches waren belanglos, lass über ein Main Event reden.
Ja.
Aber damit werden... Damit werden wir dem ja auch nicht gerecht. Ich will ja dann auch in dem Moment dann einfach auch mal klarstellen, Alter, man kann es doch auch anders machen. Warum läuft es immer so? Das ist doch dämlich.
Ganz genau so ist das. Aber jetzt gibt es hier mal aufs Maul. Rassosha. So, und jetzt gibt es ja. Jawohl. Ah, da habe ich den Schatten rausgehauen.
Da bin ich geplatzt, so ein Mist.
So, und jetzt komme ich von hinten und Attacke.
Title.
Nein! Oh, Jill Valentine ist wieder mit unter den Letzten. Und wen haben wir hier noch?
Final Two und Spawned.
Spawned, okay. Hang! Und? Jill Valentine!
Wieder Jill Valentine macht...
Schon wieder hier.
Unglaublich hier.
Nummer 2, hallo. 2 hintereinander.
Reigning Defending hier.
Ja. Ja, Hallöchen, es geht schön ab hier.
Ja. Overbooking hier, gepusht.
So. Genau, ihr neues Ding. Was soll denn
genau, Jill Valentine, so verteidigt man einen Titel.
Ja, keine Angst, gleich kommt Hook und fordert dich. Mein Gott, es ist alles so schlimm. Gott. So, vielen Dank nochmal an alle neuen Abonnenten. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiterhin treu und bleibt uns gewogen. Danke an alle Patrons natürlich. Ja, AEW ist echt eine Pein, aber wir machen es halt für euch. Samstag gibt es den Wrestle Kingdom Nummer 18 vom Mattis und mir um 20.15 Uhr. Da könnt ihr auf jeden Fall auch reingucken, wird dann direkt online gestellt. Und ja, uns sonst live seht ihr nächsten Dienstag wieder. Am Sonntag gibt es sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, weil der Jensel jetzt irgendwann in Urlaub fährt mit seiner angetrauten Ehefrau. Deswegen weiß ich nicht, ob er dann da ist. Aber sonst, wenn er da noch nicht im Urlaub ist, wird es natürlich am Sonntag auch noch News geben. Falls es keine News gibt, dann gönnt Jens bitte seinen Urlaub. Jetzt dürft ihr beiden euch noch verabschieden.
Ja, es gibt bleibt nichts mehr zu sagen. Also, nee. Ich hasse AEW momentan gerade abgrundtief. Aber zumindest haben wir hier noch unseren Spaß mit euch, mit dem restlichen Jungs hier. Und das ist wenigstens ein kleiner Lickblick dafür. Und ansonsten haben wir dienstags noch WWE. Das macht zumindest Spaß. Und bis dahin reingehauen.
Bei mir gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Die Hoffnung bei mir, dass AEW irgendwann besser wird. Ich habe es normalerweise immer gesagt, ich gebe es nicht auf, aber also ich klopfe ab. Ich gebe auf mit AEW.
Gut, in diesem Sinne, tschüss, bis dann.